Titanstift muss Bigalkes Karriere retten. Und das zu so einem frühen Zeitpunkt. Hast dann auch gesagt, ich bin am Boden zerstört, dritter Mittelfußbruch in nur 22 Monaten, ich bin fix und fertig.
Also ich bin ja eh gar kein Fan von diesem Begriff Top-Talent, Super-Talent, Megatalent. Dann gibt es noch Jahrhundert-Talent, der nächste oder dann der Vergleich mit Messi. So, es gibt ja immer noch eine Steigerung. Ich mag das gar nicht.
Wie alt warst du dann bei deinem zweiten Kreuzbandriss, den du dir dann wieder in den Tag
hast? 24.
Oktober 2009. Flutlichtspiel an einem kalten Donnerstagabend im Berliner Olympiastadion. Hertha BSC ist nach einem sensationellen vierten Platz in der Vorsaison gerade wieder zurück auf der internationalen Bühne. Zu Gast an diesem Europa-League-Abend ist der amtierende niederländische Pokalsieger SC Heerenveen. Und von der ersten Minute an mittendrin ein hochtalentierter 19-jähriger Junge aus Berlin. Ein begnadeter Dribbler, Kreativspieler und Offensivkünstler, der 47 Mal in sämtlichen U-Nationalmannschaften auflief, unter anderem an der Seite von Toni Kroos und André Schürrle. Er lebt gerade das, wovon Millionen Nachwuchskicker träumen, sein Profidebüt. Im eigenen Stadion, vor den eigenen Fans, auf europäischem Parkett. 68 Minuten lang darf er bleiben. Doch der Weg, den Sascha van Daan noch zu gehen hatte, war alles andere als geradlinig. Ein Weg, der ihn vom Debüt in der Europa League zwischenzeitlich nach Kreuzbandriss und Abstieg seines neuen Vereins in die Regionalliga führte. Schwerwiegende Verletzungen werden seine Karriere prägen, unter anderem 3 Mittelfußbrüche und 2 Kreuzbandrisse. Sie kam zu einer Zeit, in der Sascha noch kein gefestigter Stammspieler in der ersten oder zweiten Liga war. Die Erwartungen an das junge Supertalent waren hoch, doch während er kämpfte, zogen andere vermeintlich weniger talentierte Spieler an ihm vorbei. Am Ende steht eine Karriere, die für 99% der Fußballer im Leben unerreichbar bleibt. Einmal Bundesliga, 17-mal zweite Liga, 144-mal dritte Liga, 7-mal DFB-Pokal, 2-mal Europa League und 93-mal Regionalliga. Und nicht zu vergessen, 47-mal für die U-Nationalmannschaft. Und doch bleibt das Gefühl einer unvollendeten Laufbahn, gemessen an den Vorschusslorbeeren, der hochgelobten Technik und den fußballerischen Anlagen. Und genau hier setzt unsere heutige Folge an. Wie bewertet Sascha heute seine eigene Laufbahn? Wie geht man mit wiederkehrenden Rückschlägen um? Was passiert mit einem jungen Menschen, wenn ihm immer wieder gesagt wird, dass er besser ist als die meisten? Und welche Faktoren entscheiden, ob aus einem Talent ein Spieler wird, von dem man das sagt, was Karl-Heinz Rummenigge über Thomas Müller sagte? Er hat aus seinem Niveau, aus seinem Talent alles rausgeholt, was der liebe Gott ihm in die Wiege gelegt hat. Alles. Wann ist eine Karriere wirklich erfolgreich? Nach Zahlen, nach Wahrnehmung oder nach Selbstreflexion? Sascha Bigalke? Schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Danke dir.
Sascha, vielen Dank erstmal, dass du hier bist. Wir freuen uns extrem. Deine Fußballkarriere ist jetzt schon ein bisschen vorbei. Ich durfte dich allerdings, ich habe die Baller League extrem verfolgt, muss ich sagen. In der ersten Saison dich, in der zweiten Fabi. Aber ich muss sagen, in der ersten Saison warst du für mich der beste Fußballer. Da hat man nochmal gesehen, was da in dir steckt. Und wir sind ja auch eigentlich mittlerweile Kollegen, kann man sagen, bei The Zone. Du bist Experte und wir freuen uns extrem, dass du heute hier bist. Denn ja, ich habe es schon im Intro gesagt, deine Karriere geprägt von Rückschlägen und Widerständen. Und genau das ist ja das, was wir heute mal hier oder im Podcast beleuchten wollen, die Seiten zu wechseln, um auf diese Karriere zu blicken und mit dir auch zu reflektieren. Von daher, ja, jetzt auch nochmal schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Worte. Ich freue mich sehr über die Einladung und einfach mit euch mal ein bisschen das zu reflektieren.
Reflektieren wollen wir auf jeden Fall gerne mit dir. Sicherlich auch über Dinge, die dir sehr viel Spaß und Freude bereitet haben in deiner aktiven Karriere und jetzt auch danach, da werden wir ganz am Ende dann sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Aber wir wollen heute auch über die vermeintlich schwierigen Zeiten, die du in deiner Karriere ja definitiv hattest, wollen wir auch sprechen, über Verletzungen, Rückschläge, sicherlich auch über mentale Grenzen, an die du bestimmt auch zwischendurch mal gestoßen bist, nach allem, was da passiert ist. Und ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Wir haben uns ja auch ein paar Mal sind wir uns auf dem Feld begegnet. Ich bin natürlich jetzt in meiner Ehre gerade gekränkt, dass Ture dich besser fand in der Baller League.
Ich habe ja deswegen extra herausgestellt, in der ersten Saison Sascha, in der zweiten Saison.
Ja, ich würde einfach sagen, Sascha und ich sind da unterschiedlich an die Sache rangegangen, weil wir vielleicht auch unterschiedlich
Spielertypen seid, ne?
Unterschiedlich, ja, minimal.
Der eine ist der Hallenfußballer.
Wir unterscheiden uns minimal. Der eine ist der Hallenfußballer und der andere hat halt eine vermeintlich unvollendete Karriere. Von daher, nee, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist, wie gesagt. Und nochmal, Turit hat es im Vorgespräch schon angedeutet, jetzt auch nochmal für alle, wenn irgendwas nicht passen sollte, wenn wir irgendwie was anreißen, worüber du nicht sprechen möchtest, immer gerne geradeaus raus damit.
Genau, und ich habe ja schon so ein bisschen was von deiner Karriere erzählt, aber Fabi, du hast natürlich die Ehre für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die deine Karriere nicht bis ins kleinste Detail auf dem Schirm haben. Hol uns doch mal ab, was hat Sascha alles erlebt?
Ja, vorab, ganz oft, wenn ich hier die Leute vorstelle, also die Zettel sind unterschiedlich voll, wenn ich mir so Lebensläufe anschaue. Jetzt könnte man halt vermuten, wenn man, wie Turit es im Intro schon gesagt hat, von einer vermeintlichen, Anführungszeichen, unvollendeten Karriere spricht, steht da gar nicht so viel drauf. Aber hier ist schon relativ viel, sind anderthalb Zettel sogar, in sehr kleiner Schrift. Deswegen versuche ich, damit es nicht zu langweilig wird, das mal runterzubrechen. Du bist in Berlin geboren, hast angefangen, bei den Reinickendorfer Füchsen Fußball zu spielen. Wer kennt sie nicht? Bist dann bei Hertha durch alle Juniorenteams bis zur A-Junioren-Bundesliga hast du durchlaufen, dann hast du einen Profivertrag bekommen, hast sowohl in der zweiten Mannschaft bei Hertha gespielt, als auch dann später, wie wir gehört haben, dein Pflichtspieldebüt für die Profis gegeben, hast unfassbar viel U-Nationalmannschaft gespielt, hast auch U17-EM, U17-WM gespielt, also viel erlebt dann auch. Du warst dann das erste Mal bei Unterhaching, hast sicherlich da versucht, dann Spielpraxis zu sammeln. Warum das nicht geklappt hat, so richtig sprechen wir noch drüber. War es dann beim 1. FC Köln, war es dann nochmal in Unterhaching. Erfolge gibt's trotz der kurzen Karriere, bist du Zweitligameister geworden. Da habe ich deutlich länger für gebraucht. Hattest ein paar schwere Knieverletzungen, die deine Karriere dann doch auch sehr beeinträchtigt haben. Dazu dann gleich auch sicherlich mehr. Was ich spannend fand, du warst Kandidat bei RTL, bei Wer wird Millionär? 2015.
Vielleicht das ist sicherlich das Highlight der Karriere.
Ich persönlich finde es spannend. Da möchte ich gleich einmal eine kurze Einschätzung gleich, wenn ich fertig bin, dazu, wie sich das angefühlt hat, auf dem Stuhl zu sitzen. Bist verheiratet, haben vorhin gerade gesprochen, gestern war Einschulung. Und da herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, dass du jetzt ein schulpflichtiges Kind hast. Wird bestimmt viel, viel einfacher jetzt alles. Du hast ein Bachelor der Sportwissenschaften im Jahr 2025, also jetzt gerade abgeschlossen im Schwerpunkt Fußball, bist Lizenzinhaber der B-Plus und A-Lizenz. Stimmt soweit alles richtig? Mhm. Ich sehe keine Skepsis in deinem Blick. Und bist jetzt neben der Tätigkeit bei DAZN, was Turit gerade schon angerissen hat, seit Juni 24 Talentebetreuer der Fokusspieler hier in Köln beim 1. FC. Habe ich gut zusammengefasst?
Wunderbar.
Das klang super. Nach anderthalb Seiten.
Das klang, ja, und das war kurz jetzt. Und trotzdem möchte ich jetzt wissen, was fühlt sich angenehmer an, hier bei uns auf dem Stuhl oder auf dem heißen Stuhl vor Günter Jauch?
Bei uns kann man nichts gewinnen.
Jede Menge tolle Erfahrungen kannst du hier mit nach Hause nehmen.
Genau so ist es. Dadurch, dass das schon 10 Jahre her ist, glaube ich, da war ich schon ein bisschen nervös mit 25. Aber ich hatte schon immer große Lust, da mal zu sitzen. Hat leider nicht geklappt, dass ich es auf den Stuhl geschafft habe, aber ich hätte das gerne mal, diese Erfahrung gemacht.
Aber du hast dich proaktiv beworben, wirklich.
Ja, und ich war sehr, sehr schnell eingeladen. Ja? Also ich glaube, so ein Gespräch, dann noch ein Gespräch, dann so ein Skype-Interview, wo ich denjenigen nicht gesehen habe, aber der mich schon. Und dann wurde ich sehr schnell eingeladen, ja.
Was war die Schnell-Dings? Musst du diese am Anfang?
Boah, ich krieg die Frage nicht mehr zusammen. Aber
ganz kurz, Turit lacht, weil das ist kein gespieltes Interesse gerade bei mir, sondern ich meine das ernst.
Also beim ersten Mal habe ich es auch richtig beantwortet, da war ich aber zu langsam.
Okay.
Kurioserweise ist die junge Dame, die es geschafft hat, glaube ich, als allererste bei der 50-Euro-Frage gescheitert.
Oh. Au.
Deswegen sieht man mich immer mal in so einem Rückblick aus so einem Hintergrund sitzen.
Okay. Lachend?
Nee, ich, so, also
mit dem
es war
Finger auf
sehr
Zeit.
Bitter, weil sie hat einfach ja einen Denkfehler drin gehabt. Ja. Und bei der zweiten Frage habe ich mich irgendwie vom Intro vom Günter Jauch irgendwie verwirren lassen, dass er irgendwie gesagt hat, keine Ahnung, Thema Tiere so ungefähr und dann ging es um Sport. Auf jeden Fall war ich dann irgendwie total baff, als ich die Frage gelesen hatte und dann hat sie sich das erledigt.
Okay.
Und mehr Chancen bekommst du dann leider nicht.
Das ist im Leben so.
Ja.
Ganz oft.
Manchmal ist es die eine Chance.
Ja. Ja. So. Exkurs beendet.
Exkurs beendet. Sascha, lass uns doch mal ein bisschen deine Fußballkarriere eintauchen.
Gerne.
Und wir spulen mal so ganz an den Anfang. Fabi hat schon gesagt, du hast bei den Reinickendorfer Füchsen angefangen, bist aber auch schon mit 9 Jahren dann zu Hertha BSC gekommen. Sehr früh natürlich, anscheinend auch schon damals großes Talent gewesen. Wie kam es dazu? Nimm uns mal ein bisschen mit zu den Anfängen.
Also die Reinickendorfer Füchse waren zu dem Zeitpunkt richtig, richtig gut in der Jugendarbeit. Also ich glaube, Enes Benatira, Kevin Boateng, Aschkan Dejaga, also das war wirklich auch eine richtig gute Adresse in Berlin. Hertha war zu dem Zeitpunkt noch nicht so enteilt, sage ich mal, auch im Jugendbereich. Das fing dann mit Dieter Hoeneß an und deswegen war das so eine Zeit so 2000 oder 99, wo dann sehr, sehr viele auch von Füchse, von Tennis Borussia, von Hertha Zehlendorf dann zu Hertha gegangen sind. Mein Papa hat dann auch die Möglichkeit bekommen, dort als Jugendtrainer zu arbeiten bei Hertha. Das war vorher bei den Füchsen auch schon, wobei ich dann auch einen Jahrgang drüber gespielt habe. Und dann sind wir letztendlich gemeinsam zu Hertha gegangen und ja, dann fing meine Zeit quasi dort an. Am Ende war ich 12 Jahre da und habe quasi ab der U10 alles durchlaufen. Ein paar Jahre war mein Papa mein Trainer, irgendwann bin ich dann mit den 89ern mitgelaufen als 90er, also einen Jahrgang höher gespielt, aber war eine sehr, sehr lange und prägende Zeit.
Das verdeutlicht aber auch nochmal so die Tragweite. Auch deines Debüts dann mit 19 bei Hertha, du kommst aus Berlin, du warst dann seitdem du 9 warst in diesem Verein, alles durchlaufen und dann dieses Debüt im eigenen Stadion, im Olympiastadion, sicherlich dann ein riesiger Moment für dich und wahrscheinlich auch deine Familie, gehe ich von aus.
Das hoffe ich für meine Familie, nein, auf jeden Fall. Ich hatte mal das Glück, dass ich in der Champions League-Saison damals diesen Ball in der Mitte, diesen Champions League-Ball so wedeln durfte. Ja, Hertha war auch mal in der Champions League, ich glaube 25 Jahre ist das her. Wir haben dann leider das 1-0 verpasst gegen Chelsea, weil wir dann uns noch umgezogen haben. Aber das war natürlich auch so ein Moment, der total in Erinnerung geblieben ist, weil da war ich gerade frisch bei Hertha. War dann zwar nur Europa League, aber trotzdem dann irgendwie auf internationaler Bühne. Flutlicht habe ich immer am meisten gemocht, muss ich sagen, als Fußballer. Das war dann schon sehr besonders, auf jeden Fall, ja. Und das Olympiastadion, auch wenn viele immer so ein bisschen kritisch sind, Pokalfinale, ich finde, dass dieses Stadion einfach eine unglaubliche, ja, Stahlkraft hat, eine tolle Atmosphäre und es war was sehr, sehr Besonderes.
Das kann ich bestätigen, jetzt nachdem ich das Pokalfinale da auch erleben durfte.
Ich durfte da übrigens auch schon mal ein Pokalfinale spielen.
Ja?
War ja früher noch, die Frauen haben früher auch in Berlin im Olympiastadion gespielt, bin ich auch mal Pokalsiegerin geworden.
War das auch ausverkauft?
Ja, es war ja damals noch das Vorspiel der Männer. Also danach kam, also es war dann voll, aber leider mit Bremen und Leverkusen-Fans der Männer, aber es war trotzdem.
Ja, ist ja egal, das hat ja trotzdem.
Also ich kann es auch bestätigen, es hat auch ja,
atmosphärisch ist das schon, deswegen, ich musste gerade auch schmunzeln, weil du hast gerade gesagt, war dann nur Europa League mit 19. Also zu dem Zeitpunkt habe ich in der Kreisliga gespielt, 2009, wobei, nee, muss ich gerade, 2009 bin ich gerade aus der Bezirksliga gewechselt, also, ne, weil, jetzt auch nicht zu schlecht machen. Du sagst nur Europa League, musste ich gerade schmunzeln, weil wenn man mal guckt, es gab, als du 17 warst, hat der Berliner Kurier mal geschrieben, 17-jähriger Bigalke wie Zidane. Für mich ist Zidane, also wir hatten so viele unfassbar tolle Fußballer auf diesem Planeten und für mich war Zidane immer der Beste aller Zeiten. Und das wird sich auch ganz, ganz lange nicht ändern. No affront gegen Messi und Cristiano, aber Zidane war von einem anderen Stern für mich. Dann überlege ich mir, dann kommt ein 19-Jähriger 2 Jahre später. Man liest ja so Sachen auch und du wirst ja wissen, was über dich geschrieben wurde, trotz deines sehr, sehr jungen Alters. Dann spielst du dein Debüt in diesem Stadion. Wie hat sich das angefühlt? Hast du schon auch das Gefühl gehabt, klar, du bist ein junger Spieler, du gibst jetzt gerade erst dein Debüt, aber mit den ganzen Vorschusslorbeeren im Gepäck, sage ich mal, dass schon viele Augen auch auf dich gerichtet waren an dem Abend?
Das habe ich gar nicht so empfunden, weil, um ehrlich zu sein, habe ich relativ lange ja warten müssen, um überhaupt mein Debüt geben zu müssen. Weil natürlich wusste ich auch, dass ich für ein sehr, sehr großes Talent gehalten wurde. Bigalke wie Zidane, kann ich mich sogar erinnern mal an diese Schlagzeile, weil ich selber auch ein ganz, ganz großer Fan von Zidane war. Und du sicherlich auch dieses YouTube-Video kennst, wo seine diese Szenen. Ja. Schaut es euch an, genießt es einfach, es ist Wahnsinn. Und dann war ich ja schon Ende 19 und dann habe ich das Debüt gegeben. Irgendwie bei den Profis war ich bestimmt schon 1,5 Jahre. Die Saison davor immer mal wieder im Kader gewesen, nie auch nur eine Minute gespielt. Von daher war das eher so eine Befreiung. Okay, jetzt darf ich endlich auch mal spielen. Weil es gab dann auch den einen oder anderen, der mich dann quasi überholt hatte, der einen Jahrgang drunter war und auf einmal auch schon sein Debüt gegeben hatte für die Profimannschaft. Deswegen habe ich das jetzt so gar nicht wahrgenommen, dass jetzt da so ein mega Druck war, sondern eher so, okay, endlich darf ich darf ich das machen oder auf der Bühne spielen, wo ich immer hin wollte oder was einfach ja größtmögliche Challenge ist für jemanden, der diesen Sport betreibt. Und hab's eigentlich sehr genossen. Das war sowieso eine komplett verrückte Woche, weil ich habe innerhalb von einer Woche dreimal von Beginn an gespielt. Europa League, Bundesliga, Europa League. Danach beides nie wieder. Also ja, sehr, sehr verrückt. Aber ich habe es eigentlich sehr, sehr genossen.
Du sagst gerade, dass du ein bisschen schon drauf warten musstest, weil deinen ersten Mittelfußbruch hattest du dann schon, bevor du dein Profidebüt gegeben hast, richtig?
Genau, ja. Also einerseits habe ich vorher auch ja nie auch da die Möglichkeit irgendwie mal bekommen. Aber da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen, woran das vielleicht dann auch gelegen hat, aus meiner Sicht heutzutage. Aber es war ja schon so, Fabi hat es ja auch gesagt, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft gespielt, dann irgendwann fangen die Jungs an zu spielen in der Bundesliga und du selber bist irgendwie in der Mannschaft auch immer Top 5, Top 3 und es wird viel über dich geschrieben, alle attestieren dir, was für ein super Fußballer du bist und trotzdem darfst du gar nicht, also nicht mal 2 Minuten, nicht mal 5 Minuten, nicht mal 10 Minuten, einfach gar nicht im Profibereich. Deswegen, ja, war das eher so ein Geduldsprobe, sage ich mal, bis man dann irgendwann endlich spielen durfte. Ja, ist eigentlich kurios, dass das dann so lange gedauert hat.
Aber mich würde trotzdem noch einmal interessieren, wir haben ja gerade über dieses Label Supertalent eigentlich gesprochen. Für so einen 18-, 19-Jährigen ja sicherlich auch, wenn man sich überlegt, wie 18-, 19-jährige Jungs so sind, sicherlich auch gar nicht so einfach mental vom Kopf damit umzugehen oder man tendiert ja vielleicht dann auch dazu, Dinge für zu selbstverständlich zu nehmen und Dinge auf die leichte Schulter zu nehmen oder so stelle ich mir das zumindest vor, dass man damit vielleicht noch gar nicht so gut umgehen kann.
Durchaus. Also ich bin ja eh gar kein Fan von diesem Begriff Top-Talent, Super-Talent, Megatalent, dann gibt's noch Jahrhundert-Talent, der nix oder dann der Vergleich mit Messi. So, es gibt ja immer noch eine Steigerung, ich mag das gar nicht. Ich habe auch bei uns plädiert dafür, dass ich ja nicht der Top-Talente-Manager bin oder sowas.
Wollte gerade sagen, du bist ja der Top-Talente.
Ja, das heißt nicht so.
Heißt nicht so. Okay.
Fokusspieler haben wir es jetzt genannt. Natürlich können wir uns, die meisten nennen es Top-Talente. Ist auch okay, wenn das jemand sagt. Ich bin nur gar kein Fan davon, weil am Ende ist das ja nur ein unnötiger Druck, den du den Jungs ja irgendwo aufbürdest. Ja, der ist ein Super-Talent, Top-Talent. Weil der Talentbegriff für mich auch, jeder von uns definiert den wahrscheinlich auch anders. Und klar kann ich gewisse physische Voraussetzungen kann ich natürlich haben, die werden mir so ein Stück weit in die Wiege gelegt. Ja, Fabi ist so groß, wie er ist, ich bin so groß, wie ich bin und du, Turi, bist auch so groß, wie du bist. Und der eine hat vielleicht auch Anlagen, dass er halt schneller ist als der andere. Aber wenn jemand jetzt einen wahnsinnig guten Freistoß hat, dann ist ihm das nicht, oder wie Karl-Heinz Rummenigge gesagt, in die Wiege gelegt worden. Sondern da wissen wir, glaube ich, alle drei, dass derjenige halt ganz, ganz viel Zeit investiert hat, um an diesem Freistoß zu trainieren oder an einer gewissen Technik. Wenn wir über Toni Kroos sprechen, der hat mit seinem Papa und seinem Bruder wahrscheinlich unzählige Stunden oder Monate wahrscheinlich verbracht, um eine gewisse Technik zu erlernen und irgendwann hat ihn das befähigt, halt so gut zu sein. Also das ist nicht Talent, das hat er halt bekommen und der andere nicht. Also da tue ich mich immer sehr, sehr schwer und das suggeriert aber, wenn es immer heißt, ja, der ist ja so talentiert, wo ich sage, ist der so talentiert oder tut der einfach auch ganz, ganz viel dafür? Ne?
Im Fußball wird oft von angeborenem Talent gesprochen. Doch die Forschung zeigt, Talent allein reicht selten. Entscheidend ist vielmehr, wie Spielerinnen und Spieler mit Rückschlägen umgehen und ob sie bereit sind, kontinuierlich an sich zu arbeiten. Gerade in Nachwuchsleistungszentren wird das deutlich. Junge Spieler und Spielerinnen, die vor allem für ihre Technik oder ihr Talent gelobt werden, geraten schneller unter Druck, wenn etwas mal nicht so gut klappt. Wer hingegen mehr für Einsatz, Lernwillen und Fortschritt Anerkennung bekommt, entwickelt eine Haltung, die auch langfristig Vorteile haben kann. Diese zwei Denkweisen lassen sich hervorragend mit der Mindset-Theorie von Carol Dweck erklären. Hier sprechen wir einmal vom Fixed Mindset und dann vom Growth Mindset. Beim Fixed Mindset gelten Talente als angeboren und unveränderlich. Rückschläge werden dabei schnell als Beweis für die eigenen Grenzen gesehen und als sehr negativ bewertet. Das Growth Mindset geht davon aus, dass Fähigkeiten durch Training, Einsatz und Lernen entwickelt werden können. Fehler und Rückschläge sind hierbei Teil des Prozesses und bieten die Chance, stärker zu werden und daraus zu lernen. Die Verwendung des Begriffs Fokusspieler ist also auch aus psychologischer Sicht sehr sinnvoll. Supertalent signalisiert nämlich vor allem angeborene Fähigkeit und kann ein Fixed Mindset fördern. Ich habe also Talent oder eben nicht. Fokusspieler hingegen legt den Schwerpunkt auf Entwicklung durch Einsatz und Training, nicht nur auf angeborenes Talent. So entsteht bei SpielerInnen die Überzeugung, ich kann durch Anstrengung wachsen, also ein Growth Mindset wird gefördert. Genau dieses Mindset macht sie dann langfristig widerstandsfähiger im Spiel, im Training und besonders auch im Umgang mit Rückschlägen.
Trotzdem hast du mir meine Frage noch nicht so richtig beantwortet, wie du damit umgegangen bist.
Ich habe das eher genossen. Ich fand das cool, ehrlich gesagt. Also ich fand das gut. Ich habe auch gerne dann auch EM gespielt, WM gespielt. Ich habe letzte Woche auch eure Folge sehr, sehr aufmerksam verfolgt mit dem Herrn Dr. Niklas Häusler. Elfmeter, auch das habe ich mich getraut. Auch bei der Nationalmannschaft habe ich Elfmeter geschossen. Also ich habe das sehr genossen. Mhm. Ja, auch dann für die Nationalmannschaft zu spielen. Und trotzdem macht das natürlich schon was mit dir, dass du sagst, okay, irgendwann will dann das Supertalent oder Top-Talent dann auch mal zeigen, was es kann. Von daher war das schon eher so eine Ungeduld natürlich, die dann irgendwann ins Spiel kommt.
Kann das bestätigen, weil so kamst du mir auf Feld auch vor. Wir haben ja auch 2-3 Mal gegeneinander gespielt, haben uns auch 28 Mal gekabbelt auf dem Spielfeld, würde ich mal behaupten. Also das ist ja ganz oft so, dass dann unterschiedliche Spielertypen, wenn die aufeinandertreffen, die trotzdem auch starke Charaktere sind, und so habe ich dich auch wahrgenommen, wenn die aufeinandertreffen, dann kann es auch mal ein bisschen ungemütlich werden, aber das war dann auch alles nach dem Spiel immer vergangen. Aber Sascha war für jemanden, der dich nicht hat spielen sehen, technisch war das schon eine sehr hohe Liga, in der du gespielt hast. Körperlich an dem einen oder anderen Punkt vielleicht ein bisschen mir persönlich unterlegen, aber dafür wäre ich technisch niemals da rangekommen, egal wie viel ich trainiert hätte, wo du warst. Dritte Liga haben wir, glaube ich, gegeneinander gespielt. Dafür warst du technisch gesehen viel zu gut. Und ich finde, das hat man an deinem Spiel auch gesehen. Du hattest Bock auf Fußball. So, deswegen hast du auch, was Turit vorhin gesagt hat, in der Baller League in der ersten Saison, das ist ja genau dieses Gezocke, Straßenfußball. Das hat man gespürt, dass dir das einfach unfassbar viel Spaß macht und dass du auch mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen daran gehst, ohne überheblich zu sein. Mhm. Aber gerade für einen Spieler wie dich, der dann über dieses Technische, über dieses Dribbling kommt, wenn man sich mal deine Verletzungshistorie einfach nur anguckt, wir haben gerade gesprochen, Ende März 2009, dann erster Mittelfußbruch mit 95 Tagen Ausfall. Dann November 2010, wieder 63 Tage. 2 Monate später, Ende Januar 2011, nochmal 65 Tage. War das am Ende alles der gleiche Fuß oder waren das unterschiedliche Verletzungen? Auch nochmal hier eine Überschrift, die wir gefunden haben in der Bild-Zeitung. Ich wollte eigentlich keine Werbung für die Zeitung machen, aber habe ich jetzt doch. Titanstift muss Bigalkes Karriere retten. Und das zu so einem frühen Zeitpunkt. Hast dann auch gesagt, ich bin am Boden zerstört. Dritter Mittelfußbruch in nur 22 Monaten, ich bin fix und fertig. Da interessiert mich natürlich, weil ich immer wieder betone, ich bin spät eingestiegen in dieses Geschäft und brauchte trotzdem auch relativ lange, um gewisse Dinge für mich mental vor allem einzuordnen und zu verstehen, wie ich mit den Dingen umgehen kann, obwohl ich schon in einem fortgeschrittenen Fußballeralter dann war. Wie ist das als so junger Spieler mit diesem Stempel, egal wie man es jetzt nennt, Top-Talent, Talent auf jeden Fall, wirst du wütend, sauer, traurig? Hattest du schon eine Strategie, wie du mit den ganzen Dingen umgehen kannst?
Eine Mischung war es auf jeden Fall, weil wenn man sich so diese Historie anschaut, also erster Mittelfußbruch war klassisch Ermüdungsbruch. So, ne, mit EM, WM zurück, 3 Tage später gespielt, obwohl du halt 4 Wochen Turnier hattest. Keine Pause, keine Abifahrt, also überall irgendwie da Trainingslager, hier in der einen Mannschaft, dann in der nächsten Mannschaft. Also es war ja ein Hin und Her und ohne irgendeine Pause. Und das in dieser Transition in den Seniorenfußball, also was einfach der größte Schritt ist, das werdet ihr sicherlich bestätigen. Von daher, das war irgendwie absehbar, dass das dann irgendwann der Körper halt sagt, okay, jetzt, dann nehme ich mir halt eine Pause. Das war schon bitter. Dann war das halt konservative Behandlung, ne? Dann hat das wieder funktioniert, dann hat man halt lange pausiert und dann ist das halt nochmal aufgebrochen, gleiche Stelle. Und dann war das halt so eine Situation, dass ich dann irgendwie im Winter wechseln wollte oder die Absicht hatte. Dann war ich tatsächlich in Bielefeld beim Ewald Lien zum Probetraining und dann, ich glaube, 2. Einheit. Aber ich glaube, du warst da noch nicht da.
Nee, da nicht.
Ja, ich habe extra nachgeschaut. Nee, du warst da noch nicht da.
Okay. Ich kam nach Ewald, Gott sei Dank. Ewald und ich lieben uns, abseits des Platzes. Aber
deshalb
auch
war du da.
Ja.
Und dann war es so, dass ich dann dort wieder mir den Mittelfuß gebrochen habe, zum dritten Mal. Und dann wurde ich da erstklassig versorgt. Also bin ich auch den Menschen dort in Bielefeld sehr, sehr dankbar, weil ich war halt einfach ein Probespieler für eine Laie und die haben sich sensationell um mich gekümmert. Genau, genau. Und dann haben sie aber festgestellt, oder wurde ich halt gefragt, ja, warum hast denn du überhaupt mittrainiert? So. Also ich habe, ja, wieso? Ja, das sieht man hier, dass das halt noch nicht unbedingt so gut verheilt war. So. Und dann haben sie mich aber an den Arzt damals verwiesen nach Hamburg, der halt diese Titanenstifte halt einsetzt. Der hat das mit ganz vielen Handballspielern schon gemacht und da ist das auch üblich gewesen zu dieser Zeit. Und da war ich natürlich schon wütend irgendwie, dass das dann, ja, irgendwie vielleicht zu früh wieder reingeschickt wurde oder dass halt ich oder alle drumherum irgendwie nicht das Bestmögliche getan haben, um dann auch wieder schnell wieder spielen zu können, um wieder fit zu sein mit diesem Titanenstift. Toi, toi, toi. Ist bis heute nichts mehr passiert. Mir geht's gut. Ich war auch schneller dann wieder fit mit dieser Methode. Von daher war das schon so eine Mischung, ne? Wut, Enttäuschung, selber auch, okay, packst du es irgendwie noch? Ist dein Körper dafür geeignet? Klar, so eine Zweifel kommen dir dann, vor allem wenn es halt dreimal passiert. Ja. Andererseits war ich schon immer so, also ich habe ein tolles Umfeld und Familie, die mich schon immer wahnsinnig supportet hat. Auch enge Freunde, der Kreis ist nicht so riesig, aber die Leute, mit denen ich da zusammen sitze, mit denen ich drüber sprechen kann, der ist halt ja einfach sehr, sehr viel wert. Und dazu, sobald ich wieder auf dem Platz stehe, habe ich so einen Spaß an dieser Sportart. Ich liebe diese Fußball und mit Teamkollegen und dann aber auch diese Wettkämpfe, ne, sich zu messen. Du hast ja auch vorhin gesagt, wir haben uns auch mal im Spiel Wortgefecht geliefert. Das ist das, was mir einfach unheimlich Freude macht. Und sobald ich das wieder konnte, auf dem Platz stehen, ging es mir viel besser. Also wirklich, das war enorm. Ja, und dann habe ich auch fast gehofft, dass ich irgendwie einen Zweikampf habe, wo es scheppert. Mhm. Ja, damit man dann irgendwie nochmal so einen Vertrauensboost bekommt.
Es erinnert mich ein bisschen, muss ich sagen, an die Folge, die Fabi und ich vor einigen Wochen oder sind es schon Monate aufgenommen haben, über Verletzungen. Und vielleicht auch zu frühes Zurückkehren auf den Platz, eben weil man weil man es nicht erwarten kann, weil man auch das Gefühl hat, Druck von außen zu haben, man macht sich selber Druck. Und ich kann mir vorstellen, dass du warst ein junger Spieler, du wolltest Fuß fassen, du wolltest diesen Schritt unbedingt machen. Dann einerseits vielleicht hast du selber auch dir zu viel Druck gemacht, bist zu früh zurück oder bist du dann auch medizinisch vielleicht einfach auch nicht top betreut gewesen?
Das ist im Nachhinein immer echt schwer zu sagen. Ich habe viel versucht, dann irgendwann zu reflektieren. In dem Moment wahrscheinlich auch noch nicht so, wie ich es heutzutage tue und wie ich es dann auch mit meinen Jungs dann versuche, sie dahin zu bekommen. Du hast ja eigentlich als Spieler nur einen Parameter erstmal. Okay, hast du Schmerzen oder nicht? Wenn du keine Schmerzen hast, dann musst du ja irgendwo den Leuten vertrauen, dass sie das bewerten können und wissen, okay, dann und dann kannst du das wieder machen, dann kommt der nächste Schritt. Und wenn du dann irgendwann ja das Go bekommst, wenn du dann, glaube ich, dann vertraust du. Und ich glaube, das ist ja Vertrauen. Ich meine, wir kennen das jeder, wenn du irgendwo, jeder hat irgendwie seinen Physio, mit dem er am besten kann. Ob der jetzt immer der Beste ist für diese Behandlung, das sei mal dahingestellt, ne? Aber wir kennen auch alle Placebo-Effekt. So dementsprechend, Vertrauen ist da, glaube ich, super wichtig, wenn du anfängst, halt den Leuten da zu misstrauen. Weiß nicht, ob das dann förderlich ist. Was ich halt jetzt für mich gelernt habe, ist natürlich immer wieder Dinge auch zu hinterfragen, vielleicht auch noch genauer hinzuschauen, auch zu schauen, okay, das habe ich dann auch irgendwann gelernt, okay, beim DFB ist irgendwie die Behandlung nochmal größer, da wird sich mehr Zeit genommen, da wird nochmal auf das geachtet und das gemacht, aber das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst. Mhm. Mittlerweile versuche ich da, ja, ohne da jetzt vorwegzugreifen, natürlich die Jungs bei mir, 16, 17, das schon mit auf den Weg zu gehen. Ihr seid für euren Körper verantwortlich, ihr müsst schauen, was tut euch gut, was tut euch davor gut, danach gut und woher kriegt ihr auch die Informationen, wer kann euch da auch am besten helfen?
Dazu fällt mir direkt ein, ich finde es super, ich bin auch so, dass ich versuche, Dinge, die bei mir nicht so gut gelaufen sind im Fußballerleben und überhaupt im Leben, dann auch weiterzugeben an diejenigen, die es interessiert. Man muss natürlich bei allem, was du jetzt gerade gesagt hast, zum Schluss auch, darf nicht unerwähnt bleiben, dass wir vor 10, 15 Jahren, da war der Standard, den wir hatten, einfach ein ganz anderer. Ne? Du bist ja dann von der Hertha zu Unterhaching dann letztendlich gewechselt, um sicherlich Spielpraxis auch zu sammeln und Vertrauen in deinen Körper zu bekommen. Und wenn wir über die damaligen Drittliga-Verhältnisse sprechen, da gab es auch in Bielefeld, macht gar keinen Unterschied, ob Unterhaching oder Bielefeld, was gab es? Ein Athletiktrainer und maximal zwei Physios, wovon einer eigentlich in Anführungszeichen nur massiert hat. Mhm. Ne? Und das ist ja heutzutage ein ganz anderer Standard. Also ich finde das immer super. Ich bin auch so, wenn man bei sich selbst ansetzt. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass es damals gar nicht diese, vor allem in der dritten Liga, nicht mal annähernd diese Art der Betreuung gegeben hat, die es für dich wahrscheinlich gebraucht hätte zu dem Zeitpunkt.
Heutzutage würde ein Spieler wie ich niemals mit irgendwie 54 Kilo im Profibereich aufschlagen. Das passiert heutzutage nicht, weil die Bedingungen sind anders. Die Manpower ist eine ganz andere. Das passiert nicht. Also das ist unmöglich. So, ich bin so aber aufgetaucht dort, weil ich wahrscheinlich bei anderen Dingen halt überdurchschnittlich gut war und es nie aufgefallen und konnte mich auch durchsetzen. Und dann, nur das fällt dir ja in dem Moment gar nicht so auf. Du denkst halt, okay, fußballisch geht alles und die haben voll Bock mit dir zu spielen und jeder spielt dich auch an. Aber du merkst irgendwie, ja, trotzdem fehlt irgendwie was. Aber wie Fabi gesagt hat, die Bedingungen waren anders. Und das kann heutzutage nicht mehr passieren. Also ich würde wahrscheinlich mit 60 oder 62 Kilo da aufschlagen und würde anders aussehen.
Ja.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Natürlich hat sich da viel geändert, auch in den, ich kenne das auch selber aus, ich bin ja auch jetzt eher eine Spielerin, die nicht über die Physis kommt. Ich habe auch gemerkt, dass so gegen Ende meiner Karriere auf jeden Fall mehr Wert darauf gelegt wurde, dass ich auch im physischen Bereich arbeite als am Anfang der Karriere. Aber dann bei dir war es ja so, du bist von Hertha zu Unterhaching und du hast ja dann, also wahrscheinlich auch, um dich fußballerisch wieder zu stabilisieren, anzukommen, es hat ja auch erstmal vernünftig funktioniert. Wieso ist es Unterhaching geworden?
Heiko Herrlich ist der Trainer geworden und der war mein Nationaltrainer. Haben wir WM gespielt. EM war noch unter Paul Schumann, aber WM dann gespielt und auch da Thema Vertrauen. Da hatte ich einfach ein großes Vertrauen, dass er mich erstens auch so einsetzen kann, dass es mir hilft, dass er auch, ja, wir hatten auch eine gute Bindung, auch wenn er mir immer wieder noch einen Arschtritt gegeben hat oder der Klassiker irgendwie alle Bälle nach dem Training eingesammelt hat und dann quer über den Platz geschossen hat und ich durfte die dann einsammeln. Mir hat das gut getan, ja, weil ich bin auch eher so ein Typ, der damit auch umgehen kann. War dann auch eine gute Saison für mich, weil ich habe nahezu jedes Spiel machen können, habe wieder Vertrauen und habe vor allen Dingen wieder Spaß, auch wenn Spaß, glaube ich, das haben wir auch irgendwann alle gelernt, nicht vordergründig ist, sondern am Ende ist es auch Arbeit und es ist auch harte Arbeit, dann auch letztendlich diese Leistung bringen zu können. Aber ich durfte wieder auf dem Platz stehen und meiner großen Leidenschaft nachgehen.
Also dritte Liga war auch damals schon nicht, Norbert Meyer hat zwischendurch mal gesagt, das ist keine Wurstliga oder keine Pommesliga. Und da hat er einfach recht, ne? Das ist schon dann auch eine Herausforderung auch damals schon gewesen. Und wenn man die Statistik anguckt, 37 von 38 Spielen gemacht, 16 Scorer, kann sich sehen lassen und hat ja dann am Ende auch dazu geführt, dass du dann nach dem Jahr nicht zu irgendeinem Verein gewechselt bist, sondern halt zum FC, ne?
Ja, das war dann tatsächlich nochmal auch eine taktische Umstellung, weil wir haben dann im ersten Jahr habe ich Flügel gespielt, was ich auch bei der Nationalmannschaft viel unter Heiko Herrlich gespielt hatte, aber an sich war ich ja schon so Zehner, was halt nicht so oft gab. Und dann durfte ich in der zweiten Saison quasi so als hängende Spitze spielen, hinter Flo Niederlechner dann viel. Und da hatte ich halt ein bisschen mehr Freiheiten. Und dann, glaube ich, habe ich es tatsächlich geschafft, in den ersten 5 Spielen 5-mal in der Kicker-Elf des Tages zu stehen. Und aber auch einfach dieses Vertrauen vorher in diesen Körper, ne, ich kann das und ich kann auch auf diesem Niveau, auch wenn es noch nicht das Level war, wo ich gerne hin wollte. Dann haben wir im Pokal gegen Köln gespielt, haben ein gutes Spiel gemacht, unglücklich verloren. Und dann bin ich sehr, sehr spät, ja, wahrscheinlich fast 29., 30. August, dann noch nach Köln gewechselt.
Und mit Vorfreude aber. Und
mit auch Riesenvorfreude.
Mit also dem so, Gefühl, dass ja. es jetzt halt, ich habe wieder Vertrauen in meinen Körper, ich bin bei einem der größten Vereine in Deutschland, einem der 2 schönsten Stadien in Deutschland und Riesenvorfreude, Bock auf die Stadt, Bock auf den Verein und vor allem Vertrauen in dich selbst wieder.
Erstmal auch Bestätigung zu sagen, okay, es war gut, vielleicht 2 Schritte zurückzugehen, ne, um dann wieder einen Schritt nach vorne gehen zu können. Ja, ich meine, der Verein ist gigantisch, jetzt darf ich wieder für den Verein arbeiten. Das war natürlich ein absolutes Highlight, als dann diese Möglichkeit sich da aufgetan hat und war ich sehr, sehr froh drüber.
Glaube ich. Und es ist ja auch so fürs Gefühl, so dieses, ich kann es noch, ich habe es wieder geschafft. Ich bin eigentlich wieder da, wo ich immer hin wollte und wo ich auch die Luft schon geschnuppert habe. Wir gehen jetzt mal nicht chronologisch durch, sondern ich würde jetzt trotzdem mal einfach deine nächsten Verletzungen einfach mal kurz zusammenfassen, weil es ging ja dann leider auch wieder Schlag auf Schlag. Also du wechselst dann 2012 am 4. Spieltag zum FC. Du kommst auch auf 17 Einsätze, erzielst ein Tor, lieferst 4 Vorlagen, also eigentlich ein ganz guter Einstieg. Wahrscheinlich können wir gleich mal drüber sprechen, warst du auch damit recht zufrieden. Dann macht ihr 2013 die Sommervorbereitung. Das erste Mal bist du bei der kompletten Vorbereitung dabei und dann reißt du dir im Testspiel gegen Troisdorf nur 4 Wochen vor Saisonstart das Kreuzband in einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torhüter. Bist dann erst im darauffolgenden Februar wieder fit, machst dann auch im Mai nochmal ein Spiel, aber dann wissen wir alles, die Saison auch quasi vorbei. Und dann wechselst du im August wieder zurück zu Unterhaching und da reißt du dir nur 3 Monate später wieder das Kreuzband und am Ende der Saison steigt Haching in die Regionalliga ab. Dein auslaufender Vertrag wird zunächst nicht verlängert. Also es klingt für mich erstmal einfach, wie kacke kann's laufen, ja, oder?
Ich glaube, ihr seid mit dem FC sogar auch aufgestiegen, ne?
Und ja, also die erste Saison war in Ordnung, würde ich sagen. Ich bin, glaube ich, ja, manchmal vom Beginn an, manchmal von der Bank gekommen,
aber
manchmal gar nicht gespielt.
Deiner Historie ist es aber auch okay, erstmal ein bisschen sich zu akklimatisieren und reinzukommen.
Ja, total. Ne? Wir haben uns halt auch als Mannschaft in der Saison jetzt nicht so super fußballerisch gefunden. Also Spirit war klasse, Holger Stanislawski, Riesentyp, Riesenmensch. Das hat total Spaß gemacht, aber wir haben viele Systemwechsel, immer wieder die Startelf. Also wir haben uns irgendwie nicht so richtig gefunden. Wir sind, glaube ich, am Ende 5. oder 6. geworden, haben trotzdem oben mitgespielt, aber wir hatten nie das Gefühl, okay, wir sind irgendwie so, dass wir aufsteigen. Aber es war total in Ordnung für mich. Also alleine erstes Spiel, St. Pauli, Montagabend, Flutlicht, also das war Wahnsinn. FC-Hymne, das ist immer noch Gänsehaut und ein Spiel, ich muss ein Tor erzielen, ich habe eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, aber ich glaube, der Philipp Czauner hatte was dagegen. Das war gigantisch, so. Und wie du es dann gesagt hast, und dann Vorbereitung, dann neuer Trainer, Peter Stöger, Karten werden neu gemischt, das kennt ihr auch, wenn ein neuer Trainer da ist, der macht sich erstmal ein Bild und der hat auch am Anfang allen die Möglichkeit gegeben. Bin auch, glaube ich, ganz gut reingekommen in die Vorbereitung und dann, ich bin nach wie vor und war vorher schon kein Fan von diesen Testspielen gegen unterklassige Gegner. Ich weiß, dass das für die oft so Spiel des Jahres ist und manchmal hat das dann auch mit Sponsoren zu tun und sowas. Vielleicht. Ja, es ist häufig eher, dass sie das Tempo nicht einschätzen können.
Ja.
So,
ja, ja.
Da mache ich auch denen keinen Vorwurf, ja, aber sie können das nicht einschätzen. Und dann war das so ein langer Ball von Matze Lehmann. Ich bin tief gelaufen und habe schon gesehen aus dem Augenwinkel, okay, der Torwart kommt, der dann natürlich auch nicht ganz so austrainiert ist wie jetzt bei uns in dem Bereich und wollte eigentlich wegbleiben. Naja, das war aber so ein bisschen, glaube ich, dann das, was schade war. Weil ich glaube, wenn ich durchlaufe, dann trifft er mich vielleicht ein bisschen anders. So hat er mich halt komplett über den Haufen gelaufen. Und dann, ja, war auch sofort für mich klar, okay, da ist was deutlich Schlimmeres passiert. Ich hatte das Gefühl tatsächlich, dass mein Oberschenkel ist, dass dann irgendwie ein Loch ist und dass dann die Wade weitergeht. War natürlich ein maximal unglücklicher Zeitpunkt. Ich glaube, das können wir alle bestätigen.
Ja.
Also das ist immer unglücklich, so eine schwere Verletzung. Aber Vorbereitung ist fast das Blödeste, was dir passieren kann.
Ja,
und gerade ein Kreuzbandriss, du verpasst dann eigentlich quasi die komplette nächste Saison.
Ja.
Das habe ich ja gerade vorgelesen, hast dann in der Saison auch nur noch ein ein Spiel machen können. Also
ja, das war tatsächlich dann wieder so dieses andere Extreme. Das war dann Meisterspiel. Also da sind wir Meister geworden. Ausverkauftes Haus. Unser einzige Tor nach einer Standard. Also glaube ich Ecke. Ich stehe am 16er, nehme den Ball Volley. Also darf auch noch im ersten Spiel ein Tor schießen. Mhm. Wir steigen auf, wir werden Meister. Platzsturm. Also eigentlich auch völlig surreal, dass das dann irgendwie dieses erste Spiel wieder war. Ja, und dann gehst du halt aber in die Pause. Und ich war schon immer so, klar, ich hätte sagen können, ich habe noch ein Jahr Vertrag, jetzt Bundesliga, und ich schaue mir das alles mal an, sondern ich wollte ja trotzdem spielen. Und ich wusste trotzdem irgendwie realistisch, da ist jetzt eine Mannschaft aufgestiegen, du hast jetzt an dem Erfolg nahezu keinen Anteil, das muss man einfach ganz klar so sagen, ne? wenn du nicht spielst und verletzt bist. Ich war zwar trotzdem irgendwie eng da dran und habe auch ein bisschen mit den FCTV-Jungs schon ein bisschen meine Karriere danach so ein bisschen geprobt. Aber man hat ja irgendwie sportlich, wusste man, okay, so, ich habe mir das schon zugetraut, aber ich wusste natürlich, die Situation ist jetzt nicht einfach, weil sich hat eine Mannschaft gefunden und die haben sich das verdient und man steht halt hinten an.
Dann weißt du ja auch, auf der einen Seite, du willst spielen, du musst was verändern, du musst dich verändern, aber hat man dann auch irgendwie so das Gefühl, fuck, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Also jetzt habe ich mich einmal aus diesem kleineren Tal, größeren Tal rausgearbeitet und jetzt, du bist ja dann wieder zurück, ne? Du bist ja dann wieder, hast es quasi das Gleiche gemacht, was du schon mal gemacht hast. Hast du es mit der gleichen Überzeugung nochmal gemacht oder war die Überzeugung ein bisschen kleiner, weil du innerlich gedacht hast, jetzt muss ich das, also ich muss es ja nochmal so machen. Wenn der Plan ist, nochmal stärker zurückzukommen, muss ich das, den gleichen Scheiß in Anführungszeichen nochmal machen.
Ich glaube, es war so, einerseits wollte ich nicht in die dritte Liga gehen, da bin ich schon ehrlich, weil ich mir gedacht habe, nee, also ich habe ja auch gesehen, dass ich das hier auch spielen kann und auch körperlich war das in Ordnung. Ja, und auch läuferisch war ich gar nicht so schlecht, wie, glaube ich, der eine oder andere manchmal bei mir vermuten könnte. Das Blöde ist halt immer, ihr wisst das, zweite Liga fängt halt irgendwie 3 Wochen vorher an, Bundesliga halt 3 Wochen später. Mhm. So, und dann fängt die Vorbereitung dementsprechend später an. Dann, glaube ich, wie es im Fußball auch manchmal so ist, dann wird einiges so ein bisschen halt offen gehalten. Okay, mal gucken, wie es weitergeht und mal gucken, wie sich die Kader halt verändern. Und dann wurde mir irgendwann halt so die Entscheidung mitgeteilt, okay, wäre schon gut, wenn du dich irgendwie umschaust. So. Und dann waren aber viele natürlich schon deutlich weiter in der Vorbereitung. Und dann habe ich halt, das war die einzige Entscheidung, die ich, glaube ich, so ein bisschen bereue im Nachhinein, in dem Moment dann wieder nach Unterhaching zu gehen. Vielleicht auch mangels Alternativen. Das kann ich rückblickend gar nicht so richtig sagen, ob da jetzt noch was anderes aufgegangen wäre oder ob ich da einfach gedacht habe, nee, komm, da warst du schon mal und das hat ganz gut funktioniert. Mhm. War ein anderer Trainer, also es war ja auch eine andere Situation. Aber das war sicherlich nicht die beste Entscheidung dann. Ja, aber für mich war klar, okay, du kommst ja wieder zurück.
Für dich war das so klar? Weil ich, ja, wenn, also wenn ich das vergleiche zwischen, ja. Ich meine, ich hatte auch, du hattest viel mehr Verletzungen als ich, aber ja. Ich hatte zum Beispiel auch 2-mal die gleiche Verletzung. Mhm. Ne? Ich habe mir exakt 2-mal die gleiche Verletzung am Kopf zugezogen. Wenn ich zurückblicke nach der ersten Verletzung, war in mir drin der Gedanke, ja, okay, scheiße, ist passiert, kommst stärker wieder zurück. So, das ist ja die erste Reaktion nach einer schweren Verletzung. Wenn das Gleiche aber nochmal ein paar Jahre später passiert, dann hast du ja all das, was du vorher schon investiert hast, um wieder zurückzukommen. Du hast das ja alles im Kopf, diesen ganzen weiten Weg, dieses alles, was damit einhergeht. Dann ist das zweite Mal passiert und ich habe unfassbar lange gebraucht, bis ich mich innerlich dazu entschieden hatte, das Ganze mental und körperlich nochmal auf mich zu nehmen. Und wenn damals nicht zu der gleichen Zeit mein Sohn geboren worden wäre und wir nicht so eine unfassbar beschissene Phase mit Arminia gehabt hätten, dann hätte ich womöglich, wahrscheinlich da schon aufgehört. Ich habe meinen Antrieb dann daraus gezogen, dass ich wollte, dass mein Sohn mich nochmal im Stadion spielen sieht, auch wenn er natürlich noch ganz klein ist und das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr wissen wird, aber für mich hat es was bedeutet. Und ich wollte halt mit einem sportlichen Erfolg will ich gar nicht sagen, aber ohne sportlichen Misserfolg meine Karriere dann irgendwann beenden. Gab es bei dir auch irgendwie so dieses Ding, was, wo du gesagt hast, oder ist es für dich, war es für dich wirklich klar, das ist mein innerer Antrieb und der reicht für mich aus, der ist so stark, der ist so groß?
Also ich meine, klar, in dem Moment, wo dieser erste Kreuzbandriss passiert ist, habe ich mir schon gedacht, okay, warum jetzt wieder ich? So, also warum passiert mir das schon wieder? Es war für mich aber total erklärbar, also wie das passiert ist. Also ich habe keinen falschen Schritt gemacht, sondern es war einfach ein Torhüter, der weiß ich nicht, 90, 95 Kilo auf die Waage gebracht hat und der mich einfach komplett über den Haufen gelaufen hat. Mhm. Ich bin ja an sich auch von meinem Profil nicht der typische Kreuzbandpatient. Das hat man mir halt auch relativ schnell gesagt, okay, eigentlich ist das nicht eine Verletzung, die jetzt für dich prädestiniert ist. Ich hatte auch vorher nie Probleme bei irgendwie Richtungswechseln oder überdehnt oder sonst irgendwas oder umgeknickt. Von daher habe ich das ziemlich schnell beiseite gepackt. Und wie gesagt, auch da ist, glaube ich, Umfeld, und in deinem Fall ist ja auch Umfeld, was dann da eine Rolle gespielt hat, oder dein Sohn. Das hat mich immer so supportet, die waren immer so dahinterher. Ich weiß gar nicht, ob ich sage, ob ich denen das zurückzahlen wollte, weil den Gedanken, glaube ich, hatte ich nie, aber vielleicht hat das unterbewusst eine Rolle gespielt. Okay, die investieren so viel, die sind überall da, Tag und Nacht. So aufgeben oder irgendwie, das gibt's nicht. Hm. Also deswegen bin ich da zu dem Zeitpunkt, also hatte ich da wenig Gedanken oder eigentlich so gut wie gar keine, sondern ich wollte einfach Fußball spielen und ich wollte auch, weil du gesagt hast vorhin, da wo ich wieder hin will, also zweite Liga Köln war auch nicht da, wo ich hin wollte. Also das ist schon auch, also mein Anspruch war schon, und da bin ich auch davon überzeugt, dass ich da hätte spielen können, wäre schon Erstliga gewesen. Ja, und da wollte ich auch zu dem Zeitpunkt immer noch hin. Irgendwann nach dem zweiten Kreuzbandriss habe ich für mich entschieden, okay, Erstliga wird es nicht werden. Also das ist jetzt, da muss, keine Ahnung was, da alles passen muss, dass kurz das mal, nochmal klappt.
Wie alt warst du dann bei deinem zweiten Kreuzbandriss, den du dir dann wieder
in den Tag hast? 24. Mhm. Ja.
Super jung. Alter.
Eigentlich noch total jung.
Ja, super jung. Ja, das stimmt. Ja, es war, also und wie das passiert ist, also das heißt passiert, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, irgendwie habe ich Probleme und Schmerzen. Und dann habe ich das halt mal, und dann im Spiel musste ich auch dann einmal raus, ich glaube in Münster war das, habe ich gesagt, okay, irgendwie das geht nicht mehr oder so. Und dann Untersuchung, MRT, wie man es halt kennt, und dann ja, das Kreuzband sieht man halt nicht mehr, also Plastik. Ich dachte, okay.
Das war wieder das gleiche Knie wie beim Laufen.
Gleiche Knie, genau. Und dann haben die gesagt, also es gab halt kein Trauma, also es war halt nicht erkennbar, okay, du hast da jetzt irgendwie nochmal einen Schlag drauf bekommen oder irgendwie so eine Situation, wie es normalerweise ist. Okay, was heißt das? Ja, es kann halt sein, der Körper kann das abstoßen, diese Semitendinosis, ne, diese Oberschenkelsehne. Ja, okay, wie oft passiert das denn so? Ja gut, die Zahl habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es ist super, super selten, dass das passiert. Auch das wieder etwas, wo ich sage, okay, du hast eigentlich selber nichts oder wenig wahrscheinlich falsch gemacht, ne? Das ist auch wieder so, okay, das ist einfach wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht kann mir das jemand erklären, aber irgendwo pures Pech. Also, dass das wirklich dein eigener Körper halt irgendwann sagt, nee, passt mir nicht. Mir haben dann auch viele gesagt, okay, wenn du jetzt nicht gerade Fußball spielen würdest, würden sie auch nicht unbedingt operieren, weil ich eigentlich ganz gut dastand und auch nicht so viele Probleme hatte. Es hat sich halt nur so ein bisschen komisch halt immer mal wieder angefühlt. Aber das war dann halt aufgelöst. Das hatte dann zur Folge, der Meniskus war dann auch irgendwie so ein bisschen beschädigt. Infolgedessen zwei OPs. So, also 3 Monate musste aus dem Becken kam was rausgenommen werden. Das wurde dann verfüllt, weil die Bohrkanäle, weil die sich aufgelöst hat, dann irgendwie zu groß waren. Das heißt, ich wusste dann auch schon, okay, die eigentliche Kreuzband-OP ist erst nach 3 Monaten. So, ja. Dann könnt ihr euch vorstellen, dann ist so eine Reha halt dann nicht 7, 8 Monate. Bei einer Reha-Ruptur nicht, sondern dann wurden es am Ende 13 Monate oder fast 14 Monate. Da habe ich dann für mich entschieden, okay, jetzt ist so ein Punkt, wo ich sage, in die Bundesliga, das wird schwer werden, aber ich habe dieses eine Spiel gemacht und auch nicht eine Minute, sondern vom Beginn an. Das ist auch eine absurde Statistik, finde ich, in meiner Karriere, dass ich alle 3 Spiele da vom Beginn an gemacht habe. Und ich will aber irgendwann selber entscheiden. Also ich möchte nicht, dass der Punkt kommt, dass der Arzt sagt oder jemand die Trage und so weiter und sagt, okay, das war's jetzt für dich. Und da wollte ich dann nochmal hin und daraus habe ich dann auch sehr, sehr viel Motivation tatsächlich gezogen, dass ich gesagt habe, okay, ich will einfach jetzt nur noch spielen, um Spaß zu haben, sage ich mal. Und ich liebe diesen Sport. Und wo das dann ist, in welcher Liga das ist mir nicht egal, weil dieser Wettkampfgedanke und natürlich auf diesem höchstmöglichen Level, aber es wird vermutlich nicht mehr Bundesliga sein, wo ich mich schon selber gesehen habe.
Das wirkt jetzt irgendwie so sehr klar und sehr aufgeräumt im Kopf. Ich kann mir vorstellen, dass das damals zu der Zeit vielleicht nicht direkt so war, oder? Also ich will mir gar nicht ausmalen, wie es ist, so diese Vorstellung, ich habe jetzt den zweiten Kreuzbandriss, ich weiß, ich falle über ein Jahr damit aus, weil eben noch diese erste OP stattfinden muss. Wie geht man damit um? Fällt man nicht in ein komplettes Loch, wenn man vorher diesen Traum hatte und wie auch schon, wie du sagst, da oben war und man weiß, boah, eigentlich, ich kann es ja. Ich weiß ja, dass ich die fußballerischen Voraussetzungen hatte, aber ich hatte, wie du schon sagst, ich hatte irgendwie Pech, unglückliche Situation. Vielleicht können wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was man sich auch selber vielleicht für Vorwürfe macht, ob man irgendwas anderes hätte machen können, aber fällt man nicht in ein komplettes Loch?
Also ich war schon weg von der Mannschaft dann. Also ich bin eh nie so richtig wieder angekommen, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, als ich wieder nach Unterhaching gegangen bin. Hab auch nicht immer gespielt und wie gesagt, hat einfach insgesamt nicht gepasst. Dann diese Verletzung, dann war ich raus. Und für mich war dann auch schnell klar, okay, Anfang Dezember eine OP, danach 3 Monate später noch die nächste OP. Ich habe dann auch kaum Spiele geschaut, weil ich mich auch irgendwie nicht so richtig als Teil der Mannschaft gesehen habe. Ich wusste auch, okay, ich habe danach auch keinen Vertrag. Da hat es mir, glaube ich, gut getan, dass ich mich da so ein bisschen rausgenommen habe. Ja, dass ich auch die Reha dann viel für mich gemacht habe. Und natürlich kam dann irgendwann schon so ein Punkt, wo ich dachte, okay, du hast jetzt halt keinen Vertrag. Mir wurde dann aber relativ schnell irgendwie von Vereinsseite, war dann auch ein neuer Trainer, signalisiert, okay, wenn du wieder fit bist, kannst du mittrainieren. So, und dann war relativ schnell in Anführungsstrichen ja auch klar, okay, die Mannschaft steigt ab. Und dann wusste ich, okay, Regionalliga, das sollte schon machbar sein, auch nach so vielen Verletzungen und auch nach so langer Zeit. Aber klar, war das alles andere als leicht. Und so über ein Jahr in der Reha, du bist super viel alleine. Diese erste Kreuzband-OP war super viel am Geißbockheim. Wie gesagt, ich war super eng an der Mannschaft. Ich hatte beim Heimspielen meinen eigenen Stuhl. Neben der Trainerbank gibt's auch coole Fotos. Also da war ich trotzdem irgendwie Teil dieser Mannschaft. Das war beim zweiten Mal komplett anders. Auch da kann ich nur wieder Familie, Freunde, die waren einfach immer da. Und das ist kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben. Man muss das, glaube ich, erleben. Oder wenn man das Glück hat, das erleben zu dürfen, wenn man so einen Support von zu Hause hat, die dann auch nicht in dieses Mitleidige verfallen. Weil da war ich noch nie so ein Typ. Also das ist auch mal ganz schön, auch zu sagen, okay, ist wirklich eine Scheißsituation und so. Aber mir hilft das nicht. Und ich glaube, dass die Menschen um mich herum da auch ein feines Gespür dann immer haben und hatten, okay, wenn der sagt, dem geht's gut, oder wenn der sagt, der braucht das und das, dann glauben wir ihm, dann vertrauen wir ihm da auch und dann geht's halt eher in diese Richtung. Das hat mir geholfen. Ja, einerseits, wie gesagt, auch raus zu sein, so ein bisschen weg zu sein und dann in so einem Safe Space da zu sein, wo man sich wohlfühlt, wo man dann auch ganz in Ruhe die Reha gemacht hat. Ich habe mir dann auch wirklich Zeit gelassen. Also nach dem zweiten OP, glaube ich, habe ich dann auch 10 Monate oder sowas wirklich pausiert. Weil das habe ich natürlich dann schon gelernt. Okay, also jetzt hier 7, 8 Monate nicht, sondern wenn du wieder soweit bist und wenn du wieder ein gutes Gefühl hast, dann weißt du, das hat mir geholfen. In Unterhaching kann ich zumindest mittrainieren und die Tür steht da offen. Da bin ich auch Manni Schwabel, was das betrifft, damals und Klaus Schraum dankbar drüber, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben. Weil klar, ich meine, meine Verletzungshistorie der letzten Jahre las sich dann doch wie eine halbe Mannschaft gefühlt.
Verletzungen im Sport sind nie leicht und sind nicht nur körperlich herausfordernd, sondern vor allem auch mental. Warum Sportler und Sportlerinnen unterschiedlich mit ihnen umgehen, kann man anhand von vielen psychologischen Theorien erklären. Ein hier passender Ansatz ist die Selbstbestimmungstheorie, die eigentlich aus der Motivationsforschung stammt, aber auch viele andere Phänomene miterklären kann. Entscheidend in dieser Theorie sind 3 Grundbedürfnisse: Autonomie, also eigene Entscheidungen treffen zu können, Kompetenz, das Gefühl von Fortschritt und eigener Wirksamkeit, und die soziale Eingebundenheit, also Unterstützung von anderen. Wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, steigt die Widerstandsfähigkeit und Rückschläge werden eher als Wachstumschance erlebt. Im Fußball kann das ganz konkret so aussehen. Kleine und erreichbare Reha-Ziele verstärken zum Beispiel das Kompetenzerleben und machen Fortschritte sichtbar. Die eigene Mitsprache im Trainingsprogramm vermittelt ein Gefühl von Autonomie. Und soziale Eingebundenheit kann ganz unterschiedlich aussehen. Für manche ist der Kontakt zur Mannschaft entscheidend, also wie hier im Beispiel, durch das aktive Mitwirken am Spieltag, also das Gefühl, immer noch Teil der Mannschaft zu sein. Soziale Eingebundenheit kann aber auch oder sogar vor allem durch Familie oder Freunde erfolgen, also durch ein eigenes Support-System. Diese Theorie zeigt, Heilung ist nie nur körperlich, sondern vor allem auch psychologisch. Und je besser die Grundbedürfnisse erfüllt sind, desto erfolgreicher gelingt der Weg zurück.
Wenn wir jetzt mal gar nicht mehr so viel auf die Verletzung an sich gucken, sondern wir haben ja vorhin auch gesagt, du bist jetzt gerade Fokusspieler, Trainer beim FC. Und du hast auch gesagt, du möchtest schon auch aus deiner Erfahrung heraus dann Dinge an die Jungs weitergeben. Würdest du sagen, dass deine Erfahrung auch ist oder die Erfahrung, die du gemacht hast, dass du danach dann auch vielleicht gemerkt hast, ich muss im Training vielleicht ein paar Sachen verändern? Also was hast du für dich mitgenommen aus der Zeit, was Trainings, Belastungssteuerung, Zusatzschichten, unterschiedliche Trainingsformen, was hast du da mitgenommen, was du vielleicht dann heute auch an die Jungs dann weitergibst?
Also ich habe vor allen Dingen auch bei Physiotherapeuten, Osteopathen, allen, mit denen ich da zu tun hatte, schon dann nochmal genauer hingeschaut und auch wirklich reingefühlt, okay, was hilft dir jetzt? Hab angefangen auch Fragen zu stellen, wieso, weshalb, warum. Das hat auf jeden Fall geholfen. Also ich habe viel präventiv dann auch gemacht. Mhm. Ich meine, das werdet ihr vielleicht auch kennen. So dieses Athletiktraining gibt's ja dann manchmal auch im Mannschaftskontext. Mhm. Und dann kam schon vor, dass dann halt, sag ich mal, ein Spielertyp wie Fabi die gleiche Übung machen sollte wie ich. Mit dem gleichen Gewicht. So, das habe ich dann halt auch gefragt. So, also mal ganz kurz, aber das kann doch nicht optimal sein. Also entweder ist für Fabi optimal oder für mich oder weder noch.
Ja.
Das wurde dann auch bestätigt immer. Ja, das stimmt schon. Im besten Fall wäre das individueller. Aber geht jetzt hier nicht, zu wenig Platz.
Ja, sind wir wieder bei den Kapazitäten, was
genau,
wir sowohl so an Raum als auch an Personal.
Richtig, genau so ist es. Und das habe ich dann schon bemerkt und dann auch hinterfragt. Und dann war es auch mal so, dass ich dann auch mal die eine oder andere Übung, dann wurde dann doch irgendwie mal noch eine andere Hantel oder irgendwas gebracht. Und da habe ich schon dann sehr drauf geachtet. Ja, und habe halt angefangen, die Dinge zu hinterfragen. Das versuche ich jetzt meinen Jungs auch mit auf den Weg zu geben. Also immer zu, dass sie wissen, dass sie erstmal selber dafür verantwortlich sind. Ne? Dass ich, mein Auftrag ist, finde ich, ihnen Angebote, Möglichkeiten zu schaffen, wo sie vielleicht hingehen können, auch einen Zugang mal zu einem anderen, der dir halt helfen kann. Aber dass sie dafür, wie gesagt, selber verantwortlich sind, dass sie das reflektieren müssen, dass sie vielleicht auch mal vergleichen mit einem Mitspieler, dass sie Dinge auch mal ausprobieren müssen, immer diese Neugierde zu haben, weil bei jedem ist das anders. Der eine ist 5 Stunden vorm Spiel, der andere 3 Stunden vorm Spiel. Und die Bedingungen heutzutage sind halt ganz anders. Heutzutage wird ja selbst bei einem U17, U19-Spieler im NLZ- oder Akademiebereich sehr, sehr viel ermöglicht. Ich war noch nicht so reflektiert, aber ich denke mir halt, wenn ich das jetzt weiß, dass mir das geholfen hätte, dann kann ich das denen ja schon relativ früh mit auf den Weg geben. Ja, und sie da so ein bisschen hinerziehen, möchte ich fast sagen. Weil im Profibereich, das werdet ihr genauso heutzutage bestätigen können, die Jungs wissen ganz genau, was sie wann zu machen haben, wo sie hingehen können, wie sie noch zusätzlich 1-2% rausholen können aus ihrem Körper.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Erstmal muss ich sagen, Chapeau an den FC, weil ich könnte mir gerade in dem Moment, glaube ich, keinen besseren in dieser Rolle, ich weiß, du hast auch Trainerschein gemacht, du willst auch auf dem Platz wieder, aber ich könnte mir gerade keinen besseren in dieser Rolle vorstellen, mit Jungspielern zu arbeiten und ihnen auch einerseits Perspektiven zu zeigen, andererseits aber auch zu helfen, woran sie arbeiten können, was sie auf dem Schirm haben müssen, einfach weil du selber so viel erlebt hast, im Positiven wie im Negativen. Also du hast ja wirklich die ganze Klaviatur einmal erlebt. Wenn du jetzt aber auf deine eigene Karriere auch noch zurückblickst und wenn du dann, das nimmst du ja wahrscheinlich mit dann auch zu den Spielern, hinterfragt man dann auch, ob man selber noch an Stellschrauben hätte drehen können, was man hätte anders machen können, in welchen Bereichen man sich vielleicht ja auch einfach dann nicht genug entwickelt hat, wo man vorbeugend hätte arbeiten können. Also hast du das gemacht, hast du dich hingesetzt und überlegt, woran ist es am Ende vielleicht, klar, viel Pech, keine Frage, aber woran hätte ich vielleicht auch arbeiten können?
Das hat einen ganz großen Teil der letzten Jahre bei mir eingenommen. Ich habe jetzt auch beim Internationalen Trainerkongress in Leipzig tatsächlich so einen Workshop gehalten und da war auch so übergeordnet die Frage, warum habe ich es eigentlich nicht bis ganz nach oben geschafft? Ja, das ist so. Ich habe keine endgültige Antwort, da bin ich auch ehrlich.
Die wird man noch nie haben.
Die gibt's nicht, genau, die wird man nie haben. Aber der bin ich tatsächlich sehr, sehr auf den Grund gegangen, weil natürlich, ich meine, die Voraussetzungen fußballerischer Sicht, glaube ich, waren definitiv da, um auch Dienstag und Mittwoch zu spielen unter der Woche. Ja, das höre ich auch jetzt noch, egal wo ich mal Fußball spiele oder irgendwas, so, das ist, freut einen auch total, ne, und diese Anerkennung ist da. Andererseits war da halt so dieser limitierende Faktor. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, mit 54 Kilo würde ich heute definitiv, also das könnte gar nicht passieren. Also widersprecht mir da gerne, aber das passiert nicht. Und trotzdem hätte ich das ja wahrnehmen können. Das glaube ich schon. Ich war schon reflektiert. Mir wurde das auch von zu Hause irgendwie mit auf den Weg gegeben. Das wäre schon eine Möglichkeit gewesen oder vielleicht auch genauer auf die Mitspieler zu achten. Was machen die? Wie fleißig sind die? Oder wo haben die vielleicht ihre Stärken? Also sprich jetzt, warum spielt Spieler XY so? Was findet der Trainer vielleicht auch an dem gut? So, manchmal sind es halt einfach die physischen Dinge, dass der halt einfach, also nicht laufen kann wie sonst was, dass der halt stabil ist ohne Ende. Und das war mir halt zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Es war eher so, ja, warum setzt der Trainer nicht auf mich so? Ich bin doch so gut und das sagt mir doch jeder. Aber so dieser Körper, dieses da noch ein bisschen was, das drauf zu packen, ist was, ja, das werfe ich mir nicht vor, weil das waren auch andere Zeiten. Also ich glaube, in der jetzigen Zeit, jemand mit meinen technischen Fähigkeiten, glaube ich, hätte eine ganz gute Chance, in der Bundesliga zu spielen. Ja, davon bin ich überzeugt. Am Ende hilft es mir aber auch jetzt in meiner Arbeit überhaupt nicht, wenn ich sage, ja, hättest du mal oder sonst irgendwas. Ich vermisse es total, weil die beste Zeit ist als Spieler. Ja. Ja, als Trainer ist es nicht so geil. Es ist auch in keiner anderen Rolle, wenn man selber als Spieler oder Spielerin auf dem Platz steht. Das ist das schönste Gefühl. Aber ich versuche jetzt eher, das den Jungs halt weiterzugeben.
Weißt du noch, wann und wie dir das bewusst geworden ist? Oder gab es irgendwie...
Ja, es fing dann an mit diesem, wie gesagt, beim Athletiktraining mal zu hinterfragen, dann beim Physio zu merken, okay, oder dann dich auch mal mit Leuten halt auszutauschen, okay, was machen die eigentlich? Was machen die noch zusätzlich? Worauf achten die? Dass ich dann schon angefangen habe, okay, krass, und das kann man auch noch machen und das kann man noch machen. Und diese Neugierde hatte ich schon immer. Vielleicht war ich da so ein bisschen betriebsblind wahrscheinlich auch in dem Alter und ja, auch noch nicht so reif, noch nicht so erfahren und reflektiert. Also mit dem Wissen von heute, glaube ich, hätte ich ein paar Sachen anders gemacht.
Also versuchst schon an die Jungs dann auch weiterzugeben, quasi seid neugierig, fragt nach, interessiert euch, versucht.
Ja.
Man kriegt das immer gesagt, da habe ich schon mal, weiß ich gar nicht in welchem Zusammenhang, hier im Podcast auch drüber gesprochen, wie viele Leute mir gesagt haben während meiner aktiven Karriere, versucht das Maximum rauszuholen. Und mach das noch und mach das noch. Und du ja aber gerade als jüngerer Spieler dann auch abblockst und einfach, ja, Papa, mach ich noch. Ne? Mach ich noch. Ich räume mein Zimmer noch auf. Mach ich schon noch. Ne? Ja, mach ich noch. Und du das gar nicht so wahrnimmst. Du hast gerade auch gesagt, schönste Zeit ist während der aktiven Zeit. Ja, es ist so, aber man nimmt es selber nicht so wahr. Mhm. Ist es Wiederholung? Ist es immer wieder das Erzählen? Ist es, keine Ahnung, du sagst, du Workshops hast du gemacht. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie versucht man das in junge Menschen letztendlich an die ranzukriegen, dass sie das auch wirklich, dass die brauchen ja die Überzeugung.
Ja,
du kannst es ja nicht einfach sagen. Richtig. Du kannst es denen ja nicht einfach, du kannst es auf einen Zettel schreiben, in eine Kabine hängen, ja, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn die Jungs es dir glauben. Also
jetzt hole ich ein bisschen aus, mache ich ganz gerne. Also ich habe ja eine Bachelorarbeit dann geschrieben und da habe ich mich quasi damit beschäftigt oder ich habe lange mit einem sehr, sehr guten Freund von mir diskutiert, okay, ich will irgendwas machen, was mir vielleicht in meiner Arbeit irgendwie hilft, was mir richtig Spaß macht. Und dann hat mich schon immer interessiert, was haben diese wirklichen Top-Athleten, was haben die gemacht, neben dem Mannschaftstraining? Ne? Und wollte das halt ganzheitlich abbilden, haben da über individuelle Anpassungen dann letztendlich gesprochen, in sämtlichen Bereichen, abgesehen vom Mannschaftskontext. Auch mit welchen Experten zusammengearbeitet, woher sie ihr Wissen haben und so weiter und so fort. Hatte dann über mein Netzwerk eine herausragende Möglichkeit, mit Thomas Müller, Per Mertesacker, Toni Kroos, Jonas Hector und Mats Hummels zu sprechen. Also vier davon sind Weltmeister geworden.
Das war eine gute Stichprobe für so eine Bachelorarbeit.
Okay, ja,
okay.
War wirklich in Ordnung, ja. Bin ich total dankbar, dass die Jungs da mit dabei waren. Es war höchst spannend, dann mit den Jungs dazu sprechen. Ich habe dabei auch in dieser wissenschaftlichen Arbeit, da bist du ja die Expertin, Turit, obwohl ich noch lange nicht bei einem Doktor bin, werde ich wahrscheinlich auch nie schaffen, Motivational Interviewing, diese Methode angewendet. Da hat mich ein Freund damals von mir drauf gebracht, mit dem ich auch Fußball gespielt habe. Habe ich so Seminare belegt, so das ist ein Kommunikationsstil. Und da geht es halt um offene Fragen, um aktives Zuhören, um immer wieder die Dinge auch zusammenzufassen. Und in diesem Stil habe ich diese Interviews geführt, um ja einfach einen Raum zu geben, um wirklich, dass die Jungs selber reflektieren bei diesen Fragen. Sie haben alle im Prinzip die gleichen Fragen bekommen und die Interviews waren bis zu anderthalb Stunden lang, was für so eine Bachelorarbeit und in der Nachbearbeitung dann sehr, sehr lang war und sehr, sehr aufwendig war. Und dabei habe ich festgestellt, nach Codieren und allem, was dazugehört, dass sie alle ähnlich gearbeitet haben, aber eigentlich keiner Methode oder nicht systemisch unterwegs waren und habe dann tatsächlich aufgrund so einiger Auffälligkeiten, also Thomas Müller und Toni Kroos so nebeneinander zu legen und mit den Codes, das war fast 1:1.
Dann verrat uns das Geheimnis. Wie wird man
was heißt Geheimnis? Ihr habt letzte Woche auch wieder so schön über Wahrscheinlichkeit gesprochen. Also am Ende können wir alle nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Ne? Ja. Ich habe dann so ein Modell entwickelt, sehr konzeptionell und einfach so als Denkanstoß, so eine Pyramide, dass halt unten so eine Wahrnehmungsebene, Bewusstseinsebene ist, ja, die sich aus Wahrnehmung, das war der überproportionale Teil tatsächlich, dass sie immer wieder über Reflexion gesprochen haben, über Vergleich, über Feedback, über eigenes Wahrnehmen, ja, die Spieler selber. Okay, sie haben das wahrgenommen, ja, sie haben, woher kriege ich mein Wissen? Per Mertesacker hat ganz, ganz tolle Dinge gesagt. Übrigens, der hätte schon damals mir geholfen, weil der hat zum Beispiel gesagt, er war halt einfach früh da am Anfang. Weil er hat gesagt, einfach früh da sein und irgendwann war Vertrauen da. Da hatten die halt einen Fitnesstrainer und dann hat der ihm mal 10 Minuten Programm gegeben oder so. Mhm. So hat der halt angefangen, selbst, und der ist ja noch 2-3 Jahre älter als wir, individuelles Training oder irgendwelche individuellen Maßnahmen halt zu bekommen.
Quasi einzufordern. Ja,
also quasi so, er war halt da. Er war halt verlässlich, hat Vertrauen aufgebaut und dann halt nächster Schritt dann bei der Nationalmannschaft hat er gesagt, okay, dann war er das erste Mal da, will ich auch haben. So, und dann hat er halt die Dinge ausprobiert. Und wie gesagt, diese erste Ebene ist so dieses Fundament, ja, dieses Bewusstsein, dieses Wahrnehmen, Wissen und diese Motivation, das war auch interessant. Wenig Spaß oder Leidenschaft kam da eigentlich raus, sondern eher, okay, das ist halt dieser Anspruch, dieser Anspruch, ich will das Maximum aus mir rausholen, ich will der Beste sein. Gar nicht, ich will Titel gewinnen oder sonst irgendwas, sondern einfach dieser eigene Anspruch, diese intrinsische Motivation. Ja, und dieses Motivational Interviewing, das geht auf Blaise Pascal, so einen französischen Philosoph, zurück, der halt sagt, okay, Menschen sind eher von den Gründen überzeugt, die sie halt selbst herausfinden, als von Dingen, die ihnen halt von außen übergestülpt werden. So, davon bin ich auch total überzeugt. Das ist dieses Fundament, ich habe es dann so als den Spieler quasi oder den Menschen als Experten seines eigenen Handelns halt zu verstehen. Ja, also er ist der Experte. Ja, ich komme da später nochmal drauf zurück. Und dann ist so die zweite Ebene, ist dann so diese Realisierungsebene, habe ich die dann genannt, ja, wo es halt um Verlässlichkeit geht, Verfügbarkeit, um diese Anpassung. Also dass du hast vorher die Dinge wahrgenommen und bist dann aktiv in diesen Anpassungsbereich gegangen. Ja, also wirklich, du hast dann das ausprobiert. Und das ist, läuft halt zyklisch ab, ja, ist dynamisch. Du probierst dann was aus, passt oder passt nicht, dann fängst du halt wieder an. Wieder an dieses Reflektieren. Und das geht im Prinzip, hört nie auf. Das war auch beeindruckend. Also auch mit 34 beim 12. Trainer, nächste Konkurrenzsituation, 4. Verein. Die Jungs haben einfach immer weitergemacht. Die haben immer wieder ständig sich hinterfragt, was kann ich noch mal anpassen? Was kann ich noch ein bisschen besser machen, um am Ende zu spielen? Und wenn man sich die 5 Karrieren mal anschaut, von den Jungs, die ich genannt habe, war keiner groß verletzt. Die waren immer fit, die waren immer verlässlich. Und wenn du das halt schaffst, ja, immer wieder dieses Wahrnehmen, dann Realisieren, Wahrnehmen, Realisieren, dass umso besser du das machst, ja, umso höher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du selber erfolgreich bist, aber auch im Umkehrschluss, dass auch die Mannschaft am Ende erfolgreich wird. Und das war auch ein Thema, dieser Teamgedanke, dieses Rollenverständnis war auch immer übergeordnet in den ganzen Interviews. Ja, dass sie immer gewusst haben, okay, was fordert der Trainer wirklich von mir? Ja, was ist meine Rolle? weshalb stehe ich auch auf dem Platz, was befähigt mich letztendlich dazu. Und das war total spannend und das ist eigentlich was, was ich dann auch meinen Jungs total mit auf den Weg gebe. Ja, weil die haben häufig wirklich eine ganz andere Wahrnehmung darüber, was ist eigentlich gefordert von ihnen oder warum stehen sie auf dem Platz. Das ist häufig ganz spannend zu beobachten und ich versuche dann eher in diesem Interview-Stil, also mit diesem Motivation-Interview, dann mit den Jungs sie da zu reflektieren und nicht zu sagen, okay, ich habe da mal eine Idee, sondern naja, erklär mir doch mal mit einer offenen Frage, ja, warum läuft es gerade nicht so gut oder was hast du da für ein Gefühl oder wie siehst du dich, welche Rolle nimmst du gerade ein und versuch sie da eher in dieses, dass sie selber darauf kommen, weil da bin ich sehr davon überzeugt, dass es dann, ja, kurzfristig kann es auch das andere mal helfen, aber mittel- und langfristig sind sie dann eher davon überzeugt, wenn sie da irgendwie selber dazu gekommen sind.
Kurze Verständnisfrage noch, also du hast ja Trainerscheine, ne, und das war jetzt ja nicht von Anfang an geplant, dass du Fokusspieler-Trainer wirst. Hast du das gemacht für dich persönlich? Also weil dich das persönlich so angetrieben hat? Oder
die Trainerscheine, meinst du?
Nee, alles, was du jetzt gerade erzählt hast in deiner Bachelorarbeit.
Also ich habe ja dann aufgehört mit 30. Das war so...
Meine Frage zieht darauf, weil das passt ja perfekt in das, was du jetzt gerade machst. Ja. Ne? Also das ist ja... Das ist ja wie vom lieben Gott geschrieben, so ungefähr, das Skript. Das ist ja perfekt, aber das war ja wahrscheinlich nicht... Also der Plan war ja nicht von Anfang an, Top-Talente, Fokus-Spieler-Trainer zu werden.
Also ich habe ja vor einem Jahr oder anderthalb Jahren hat mich Thomas Kessler angerufen und hat gesagt, hey, wir wollen eine neue Stelle schaffen, kannst du dir das vorstellen? Ja. So, dann habe ich ihn zappeln lassen. Nein, Quatsch, aber für mich war relativ schnell klar, okay,
was
der FC. Ja, und kann ich mir vorstellen. Und dann war das mit 34 mein erstes Jobinterview.
Ja.
Mit Präsentation und ich habe tatsächlich in diesem Prozess meine eigenen Vorbereitungen darauf, als auch bei diesem Stellenprofil und auch in diesem Gespräch habe ich irgendwie so immer mehr gemerkt, okay, also irgendwie ist das genau das, worauf du dich die letzten Jahre vorbereitet hast.
Ja,
so.
Aber unbewusst.
Unbewusst. Ich wollte halt immer ein Studium machen, also das auf jeden Fall.
Ja.
Das war schon immer mein Ziel. Da hatte ich auch ein bisschen Glück, dass ich als Spieler zu faul war, das zu beenden. Und da habe ich auch in eine andere Richtung studiert, weshalb ich dann am Ende dann doch über die BG Umschulung machen konnte. Ich habe mich dann für ein Studium entschieden, habe erst so einen 9-monatigen Kurs gemacht am IFI und dann aber ein Studium hinten dran gepackt. Hatte auch den ein oder anderen tollen Gesprächspartner in der Zeit, der mir das auch ans Herz gelegen hat. Ich bin ein großer Fan von Matthias Sammer, der sich ja damals auch mit Dr. Carsten Schumann jemanden an die Seite geholt hat, einen Sportwissenschaftler, einen Promovierten. Und das hat mich schon immer beeindruckt, weil ich mir immer gedacht habe, okay, welchen, sage ich mal, Wettbewerbsvorteil persönlich kann ich mir denn irgendwie erschaffen? Ja, ich habe das alles selber erlebt. Wenn ich jetzt noch diese wissenschaftliche Seite auch abdecke, das können halt alle anderen ja nicht, die jetzt aus der Wissenschaft kommen oder aus den anderen. Wenn die selber nicht auf dem Platz gestanden haben, das werden sie nie abbilden können.
Ja.
So, das heißt, ich habe die Möglichkeit, am Ende irgendwie alle Facetten, alle Perspektiven abbilden zu können. Jetzt habe ich auch das Glück mit DAZN, dass ich auch diese Perspektive habe. Also wirklich sehr, sehr viele Perspektiven vereinen. Und ich war schon immer neugierig. Ich will immer ganz oft, ich mache das auch mit unseren Mitarbeitern, sage ich mal, ohne dass das jetzt ganz meine Aufgabe ist, aber ich stelle auch da immer Fragen, warum macht ihr das, warum macht ihr das, warum probieren wir das aus, weil ich möchte das erstens wissen aus Neugierde, aber weil es dann ja auch denjenigen dazu so ein bisschen bringt, okay, auch nochmal darüber nachzudenken, vielleicht auch selber mal zu reflektieren und dieses, was ich vorhin beschrieben habe, auch mit den Jungs, da brauchen wir ja auch, also ich muss die auch genauso unterwegs sein. Ich muss mich auch hinterfragen. Ich muss auch da hospitieren. Ich muss mich mit Experten austauschen. Ich muss mal zu Trainern gehen, mit denen sprechen. Ich muss Workshops geben. Dieser Austausch danach war super. Weil wenn ich das selber nicht mache, bin ich erstens kein Vorbild dafür. Und zweitens fange ich dann auch an, immer zu sagen, ja, früher war alles besser. Ja, das kennen wir auch alle. Aber ich bringe immer gerne dieses medizinische Beispiel. Ich meine, als Mediziner kannst du ja auch deinen Job noch besser machen, wenn du bestmögliches Feedback vom Patienten bekommst. Mhm. Ne, wenn der dir nicht richtig sagen kann, boah, keine Ahnung, seit wann das ist, wo das herkommt, ich weiß es nicht. Das heißt, wir müssen ja auch den Spieler, ja, in dem Fall, wenn ich jetzt Mediziner bin, dazu anleiten, ja, du bist der Experte. Und wenn du mir bestmögliche Infos gibst, ja, und auch aktiv in diesen Heilungsprozess oder in diese Reha eingreifst, dann ist am Ende auch ein besseres Ergebnis.
Deswegen, ich kann mich auch nur wiederholen nochmal. Ich habe es vorhin schon mal irgendwann gesagt, Chapeau an den FC, dass sie dich in diese Rolle gebracht haben, weil am Ende bist du so prädestiniert dafür, weil du alles selbst erlebt hast, weil du diesen wissenschaftlichen Background jetzt auch hast, weil du da einfach neugierig bist, weil du viel wissen möchtest. Mich würde jetzt aber interessieren, so ein bisschen das zusammenzubringen, wenn du jetzt auf deine eigene Karriere zurückblickst und siehst, wo du jetzt stehst und was du dir jetzt erarbeitet hast, würdest du, oder guckt man mit auch in einer gewissen Weise Wehmut zurück? Sagt man, ich bin in gewisser Weise schon unvollendet? Oder kann man das auch so sehen, alles, was ich erlebt habe, hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin und ich bin jetzt mit den eigentlich besten Voraussetzungen, gehe ich hier auch ins Berufsleben und kann mich jetzt hier weiterentwickeln und wer weiß, wo mich das noch hinführt. Also,
und Zusatzfrage, was wäre mit deiner Fußballerkarriere gewesen? Was hätte sein können, hätte es jemanden wie dich, was du gerade für andere junge Spieler machst, hätte es jemanden damals schon für dich gegeben?
Ach, viele Fragen.
Ja, dann fange ich mal mit der direkt an. Also ich bin totaler Fan von dieser Rolle. Also ja. Ich glaube, dass das einfach extrem wichtig ist, die Jungs da zu begleiten. Vor allen Dingen dann auch, wenn sie irgendwann den Übergang, also ich fange an quasi vom Alter her mit U16-Spielern, ne, die spielen jetzt in der U17, aber die könnten U16 spielen, bis in den Profibereich. Und dieser Switch irgendwann in den Seniorenfußball, der ist der größte. Das ist einfach so, vorher konkurrierst du mit ein, zwei Jahrgängen und auf einmal konkurrierst du mit 15 Jahrgängen. Ja, dann geht es auf einmal um viel Geld und bist im Kader, bist nicht im Kader und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist so eine Begleitung extrem wichtig. Wenn du auch manchmal dann in zwei Mannschaften vielleicht unterwegs bist, dann brauchst du ja auch vielleicht so eine Bezugsperson, die dir dann auch Feedback gibt, weil sonst da mal, dann Training mal da. Ich hatte es sogar so, dass ich in der dritten Mannschaft teilweise unterwegs war. Deswegen, das hat mir sehr geholfen. Ich glaube schon, dass ich dann, ja, ob ich jetzt noch spielen würde, weiß ich nicht, aber ich hätte auf jeden Fall, glaube ich, ein paar Bundesligaspiele mehr gemacht. Das hätte ich mir auf jeden Fall zugetraut. Vielleicht wäre es dann auch nicht Europa League, sondern vielleicht auch Champions League geworden. Hätte, wenn und aber, mein Glas ist immer halb voll, um da den Bogen zu spannen. Also ich glaube, dass ich auch jetzt das Privileg habe, zum zweiten Mal eigentlich so mein Hobby zum Beruf zu machen. Das muss man einfach so sagen, auch wenn ich weiß, Privileg ja, aber auch hart erarbeitet. Also mir wurde auch die Fußballerkarriere alles andere als geschenkt. Man hat auf viel verzichtet, das werdet ihr auch alle oder ihr beide auch bestätigen können. Man kann halt nicht jedes Wochenende feiern, man kann halt da nicht frei machen oder man kann halt da nicht. Fabi hat am Anfang noch ein bisschen Kreisliga, das hat er gesagt.
Ich wollte gerade sagen, er hat schon ein paar Jahre, was konnte.
Der konnte alles verbinden. Aber da bringt man schon auch viele Opfer und deckt halt zurück, weil es sich aber auch unfassbar gelohnt hat. Also zumindest ist das in meinem Fall so gewesen. Und jetzt bin ich einfach dankbar, dass ich das wieder weitergeben kann. Ja, bei mir steht auch immer oben drüber, im besten Fall schaffe ich es irgendwie meinen Spielern was, weil die nochmal einen besonderen Fokus auch bei uns natürlich im Verein genießen, denen auf den Weg zu geben. Aber im besten Fall profitiert ja der ganze Verein irgendwann davon und im besten Fall ja auch alle. So, das ist eigentlich das, was mein übergeordnetes Ziel immer ist, was ich auch immer mit meinen Kollegen sage, hey, mir geht's jetzt da nicht um Spieler XY, also in diesem einen Fall vielleicht schon, aber eigentlich geht's mir darum, dass wir insgesamt noch besser werden. Und da bin ich, wie gesagt, total dankbar, dass ich das jetzt für so einen großen Club machen darf, der auch wieder in der Liga ist, wo er hingehört. Und jetzt gerade fühle ich mich unglaublich wohl in dieser Rolle. Ich darf mit allen am Tisch sitzen. Ich darf mit allen Bereichen zusammenarbeiten. Das ist total spannend auch für mich, mich da auszutauschen, zu lernen. Diese Rolle muss ich ja auch entwickeln, ne? Weil die gibt's jetzt ein Jahr. Jetzt gehe ich in meine zweite Saison mit den Jungs mal was ausprobieren. Das finde ich total spannend und trotzdem möglichst jeden sehr, sehr individuell abzuholen. Ne? Also jetzt auch nicht zu sagen, okay, das hat bei dem einen funktioniert, das funktioniert jetzt bei dem anderen, sondern nee, das sind Menschen, jeder hat einen komplett anderen Background, jeder hat eine andere Motivation, ja, und ich muss versuchen, jeden möglichst da abzuholen, wo er halt gerade ist. Und das macht mir halt unheimlich Spaß, mit einem 16-Jährigen zu sprechen, mit einem 19-Jährigen, aber auch schon mit einem 21-Jährigen. Und deswegen gehe ich jeden Tag eigentlich mit einem großen Lächeln zur Arbeit.
Den Ansatz und die Einstellung finde ich überragend. Ich versuche auch dieses Glas ist immer halb voll, kriege ich nicht jeden Tag hin. Versuche es trotzdem. Ich denke auch, irgendwo ist es ja so, dass alles, was wir gemacht haben, hat uns zu dem Punkt, wo wir heute sind, jetzt geführt. Ne? Viele Dinge, die ich gerade mache, die könnte ich wahrscheinlich auch nicht oder würde ich wahrscheinlich nicht machen, wenn ich nicht auch den einen oder anderen schweren Tag in Bielefeld überstanden hätte. Dann würden wir hier nicht sitzen. Ich kann dem FC nur wünschen, dass du den noch lange erhalten bleibst. Das ist ja die obligatorische Frage, die man am Ende eines solchen Gesprächs dann stellt. Wo siehst du dich dann selber in 5 Jahren, Herr Bigalke? Wo sehen Sie sich denn? Ja, was machen Sie dann? Stehen Sie auf dem Platz als Bundesliga-Trainer? Sind Sie noch Fokusspieler-Entwicklungstrainer? Oder versuchen Sie es nochmal bei Wer wird Millionär? Was ist der Plan?
Das kann gut sein.
Vielleicht will er auf den Stuhl kommen.
Ich bin competitive. Ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, ich spiele nicht nur zum Spaß, sondern wenn, dann will ich auch gewinnen.
Spielen, um zu gewinnen. Das kann ich bestätigen, auch wenn er einen Paddle-Tennis-Schläger in der Hand hat.
Es geht nur so. Das kriegt man, glaube ich, auch aus uns Leistungssportler oder Sportlerinnen einfach nicht raus. Ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst, ans Umfeld, an alle, mit denen ich auch arbeite. Von daher möchte ich, jetzt darf ich in der Bundesliga oder bei einem Bundesligisten arbeiten. Ich fühle mich super wohl, bin auch ziemlich flexibel, autark unterwegs, dass ich auch viele Dinge machen darf, wofür ich auch einfach dankbar bin, dass man dieses Vertrauen dann halt auch bekommt. Dadurch, dass ich auch ein super Familienmensch bin, meine Tochter gestern eingeschult worden, hat noch ein bisschen Schule, Mathe. Erster Schultag. Bin sehr gespannt, was sie da erzählt. Also ich würde mir das gerne, also erstens offen halten, zweitens finde ich, so eine Rolle muss sich auch entwickeln, die braucht auch Zeit. Also im besten Fall habe ich irgendwie mit einem Spieler angefangen, der letztes Jahr 15, 16 war, und begleite den halt auch, bis er dann irgendwann im reinen Energiestadion aufläuft. Also 5 Jahre diesen Job auf jeden Fall zu machen, wäre ein großes Ziel meinerseits. Dann wäre auch die Kleine sowieso dann auch mit der Grundschule fertig. Aber ich kann mir diese Rolle auch, dadurch, dass mir die wirklich so viel Spaß macht und dadurch, dass, das habt ihr auch sehr, sehr lieb gesagt, dass das irgendwie auch total zu mir passt. Vielleicht sage ich auch, ey, das ist ja das Beste überhaupt. Das mache ich die nächsten 20 Jahre. 30 Jahre kann ich mir heute sehr gut vorstellen. Alles andere habe ich jetzt auch irgendwie gelernt in den letzten Jahren, einen Plan zu machen über die nächsten 5 oder 10 Jahre. Das Leben kommt dann oft doch ganz anders, als man denkt. Das ist einfach so. Im Fußball, das brauche ich euch beiden auch nicht erklären, weiß man eh nie, wo es hingeht. Aber wenn ich das jetzt klarer antworten müsste, würde ich sagen, ich will diesen Job auf jeden Fall 5 Jahre machen. Da möchte ich mich selber entwickeln. Ich möchte die Jungs begleiten. Ich möchte schauen, was man dann auch, was möglich ist, wie dann auch die Entwicklung dieser Rolle ist, wie sich der Fußball bis dahin entwickelt. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht.
Ich finde, du bist da sehr, sehr gut aufgehoben.
Danke.
Total. Und mit Blick auf die Uhr, also ich könnte noch ewig mit dir sprechen, aber wir haben auch schon ewig gesprochen, deswegen müssen wir es jetzt hier abschließen. Dir danke, Sascha. Ich finde, du bist wirklich ein prädestinierter Gast und ein tolles Beispiel dafür, wirklich durch was für Zeit man gehen kann, wie man Situation aber trotzdem annehmen und akzeptieren kann und das Beste draus machen kann und guck, wo du heute bist. Ich glaube, da können sich viele auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ein Beispiel dran nehmen und das auch auf ihr Leben, ihre Situation übertragen. Wir auch. Also wirklich vielen Dank, dass du heute hier warst, uns hast teilhaben lassen an deinem Weg, an deiner Geschichte, die ja noch nicht zu Ende erzählt ist. Vielen Dank.
Ja, ich kann mich eigentlich auch nur bei euch bedanken, erstmal für die Einladung. Ich bin ja auch ein fleißiger Zuhörer. Von daher kann ich auch nur den Zuhörern und Zuhörerinnen wärmstens empfehlen. Bleibt dran und hat mir viel Spaß gemacht, Fabi Turit.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Genau das ist ja, deswegen mag ich unseren Podcast so gerne, weil so viele tolle Menschen mit geilen Geschichten dahinter bei uns zu Gast sind. Also vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Einer wie Zidane. Mit solchen Schlagzeilen wächst natürlich kein Talent unbelastet auf. Erwartungen können Flügel verleihen oder auch schwer auf den Schultern liegen. Sascha Bigalke ist daran nicht zerbrochen, doch er hat sehr früh lernen müssen, wie sich dieser Druck anfühlt. Seine Karriere führte ihn immerhin bis in die Europa League, Bundesliga, zweite und dritte Liga, Stationen, von denen unzählige Kinder träumen. Trotzdem haftete ihm von außen oft dieses Etikett der unvollendeten Karriere an. Doch stimmt das wirklich? Die Antwort liegt im Blickwinkel. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Klar ist, hätten Gesundheit, Fitness und Umstände perfekt gepasst, wäre noch viel mehr möglich gewesen. Aber im Profifußball reicht Talent, Tore und Assists allein eben nicht aus. Verletzungen, Rückschläge, unvorhersehbare Wendungen, das sind täglich die Gegner, die du zuerst bezwingen musst, bevor du gegen die nächste Mannschaft auf dem Platz antrittst. Die Frage ist, zerbricht man an Rückschlägen, die die Karriere ins Stocken oder ans Ende bringen, oder wächst man daran? Saschas Geschichte zeigt, er ist gewachsen. In der Baller League war das unübersehbar. Da stand kein ehemaliger, sondern ein überragender Zocker, der einfach Spaß am Spiel hatte und gewinnen wollte. Noch beeindruckender ist, wie konsequent er den Blick nach vorne richtete. Während viele Profis im Tunnel des Alltags verharren, bereitete Sascha parallel seine zweite Karriere vor. Er bildete sich weiter, legte das Fundament für alles, was danach gekommen ist. Heute ist er Fokusspieler-Entwickler beim 1. FC Köln und kaum jemand könnte diese Rolle besser ausfüllen als er. Er kennt die Höhen und auch die Tiefen, Versuchungen und Zweifel, Schmerzen und Hoffnung. Er weiß, was es braucht, um nicht nur besser, sondern auch widerstandsfähig zu werden. Und er bringt das wissenschaftliche Rüstzeug mit, das seine Arbeit fundiert, tief und auch nachhaltig macht. Wer Talente wirklich fördern will, braucht Menschen wie ihn. Menschen, die aus Erfahrung sprechen, Resilienz vorleben und jungen Spielern zeigen, dass Fußball wichtig ist, aber das Leben umso mehr. Sascha Bigalke, schön, dass du da warst.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panik hat sein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Sag, ja. Wie weit noch?
Wie weit?
Ey, wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit.
Wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.